Sie dürfen ruhig klatschen, wenn so einer aufs Podium geht.
Ja, Dankeschön für die nette Einleitung, Dankeschön für die Einladung. Gütersloh ist ja nicht ganz für mich unbekannt, also vor einiger Zeit war ich schon mal hier, von daher hoffe ich nicht, dass es für allzu viele allzu viel Gleiches kommt, weil zur Inklusion kann man sich natürlich nicht jeden Tag was Neues überlegen, auch das als Wissenschaftler nicht. Jetzt war ja in der Anmoderation vorhin so ein wenig so, die UN-Konvention ist über uns gekommen und jetzt müssen wir inkludieren. Oder ich war vor kurzem eingeladen, da hieß das Thema der Veranstaltung Hilfe, ich muss inkludieren. Also wenn man jetzt vorsichtig sagt, über uns gekommen, dann finde ich, ist das etwas übertrieben. Also über uns gekommen ist es vielleicht 1974. Damals gab es das Gutachten von Jakob Muth vom Deutschen Bildungsrat, wo es um die Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung ging. Und damals war schon in diesem Gutachten vorgestellt, ja, man sollte Kinder mehr gemeinsam unterrichten. Und der Weg der Trennung ist eigentlich ein nicht optimaler. Warum war das damals schon so? Die skandinavischen Länder hatten Erfahrungen in diesem Bereich, US-amerikanische Länder, also US-Amerika hatte Erfahrung in diesem Bereich und es zeigte sich, dass dort überall schon die Separation viel stärker in Frage gestellt wurde, als das in Deutschland der Fall war und damals ging zumindest in der Sonderpädagogik diese Diskussion deutlich los. Ich selber war dann 1980 Student in Dortmund der Sonderpädagogik und damals kam Herr Rosa zu uns. Herr Rosa kam aus Italien, vielleicht kennen Sie den Namen Rosa Milani Comparetti. Rosa, die hatten damals gerade in Italien alle Sonderschulen abgeschafft. Und ich fragte ihn damals, Herr Rosa, wie sehen Sie denn die Situation in Deutschland? Und dann sagte Rosa, naja, Sie wissen ja, wie das bei uns in Italien ist, wir sind ein bisschen spontaner, ihr seid ein bisschen lahmer hier in Deutschland und auch nicht so spontan. Wir machen das, wir machen Fehler, ihr redet 30 Jahre drüber. Wir sind jetzt im Jahr 32 nach der Aussage von Rosa. Wir haben viel drüber geredet, es hat sich wenig getan. Jetzt gibt es die UN-Konvention, dazwischen gab es auch nochmal die Salamanca-Erklärung. Es hat einiges gegeben, aber man hat das eigentlich immer, ich sag mal so, abgewettert. Es hat das deutsche Schulsystem nie so richtig in Veränderungsstimmung versetzt, dass diese Idee von Inklusion oder nennen wir es mal damals, wie man es in Deutschland zumindest tituliert hat, Integration. Jetzt haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention und jetzt wird es ein Thema, weil es irgendwie rechtsverbindlich wird, also es wird gefährlich. Jetzt muss man sich damit auseinandersetzen, weil es irgendwie Rechtsansprüche von Menschen gibt und damit gibt es auch eine neue Diskussion. Ja. Was ist nun dieses Thema Inklusion? Jetzt muss ich mal meine Folien gerade aufrufen. Ich hoffe, das geht auch ganz schnell. Ja, wenn ich jetzt auch ohne Brille den richtigen Knopf finde, geht es noch schneller. Wunderbar. Das war, kennen Sie alle, diesen Artikel 24, der ist langweilig, aber da steht Inclusive Education System at All Levels. Das ist eine Herausforderung, vor die jetzt das deutsche Schulsystem gestellt ist und die führt jetzt Land auf Land ab zu diesen Bewegungen wie hier. Man könnte eigentlich zurzeit fast in der Republik jeden Tag irgendwo etwas zur Inklusion sagen, weil überall ist diese Baustelle vorhanden. Sie wird in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich bearbeitet, ich komme da vielleicht gleich nochmal ein bisschen zu, aber in jedem Fall ist diese Baustelle überall da, denn es ist eine zentrale Herausforderung für das deutsche Bildungswesen und ich glaube, es wird wirklich das deutsche Bildungswesen etwas verändern. Wobei ich auch hier vorsichtig bin, es gab mal so ein schönes Wort von Friedeburg, Erziehungswissenschaftler, der mal zu der Einführung der Gesamtschule in Deutschland etwas gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, in Deutschland wird die Gesamtschule so eingeführt, mit der Überlegung, als würde man in England auf die Idee kommen und würde sagen, ab Montag fährt mal jedes dritte Auto rechts. Und wir gucken mal, was dann passiert, ob das wirklich besser ist, wie die auf dem Festland fahren. Und so ein bisschen machen wir das auch mit Inklusion. Also es gibt diesen hohen Anspruch von Inklusion, aber wir dürfen uns nichts vormachen. Wir führen Inklusion in ein hochselektives Schulsystem ein, in ein strukturell selektives. Und bei allem, was passiert zurzeit, gibt es ganz viele Widersprüche und immer wieder Baustellen und immer wieder Schlaglöcher und wahrscheinlich auch eine ganze Menge Fallgruben, die Sie jeden Tag erleben werden. Weil der Gedanke von Inklusion ist einer, der dem deutschen Schulsystem eher fremd ist. Aber da komme ich gleich nochmal ein wenig zu. Was habe ich mit Ihnen vor? Was bedeutet Inklusion aus meiner Sicht? Wir haben vorhin schon bei der Einleitung gesehen, es sind unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Konnotationen. Da würde ich gerne noch ein bisschen was zu sagen. Dann würde ich eben diesen Anspruch und Wirklichkeit. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns mit auseinandersetzen. Der Anspruch ist hoch, die Sonntagsreden zeigen eher die Ansprüche, aber die Wirklichkeit ist auf einer anderen Ebene. Und man könnte auch die Skalierung so machen, also was ist der Anspruch und wo ist die Wirklichkeit und könnte sich dann vielleicht nochmal positionieren. Und da würde man sehen, also wir sind zumindest von vielen Dingen noch entfernt, was man da eben die Inklusion beschreiben könnte. Widersprüche will ich gerne aufzeigen, weil sie auch sozusagen die Baustelle deutlich machen. Widersprüche sind ja nicht etwas, die man nicht überwinden kann, aber man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Und Widersprüche muss man bearbeiten, weil man muss, um auch die eigene Gesundheit zu schonen, was ja im Lehrerberuf auch relativ bedeutsam ist und auch die, die vielleicht nicht im Lehrerberuf stehen, aber in Kitas arbeiten oder auch in der Bildungsverwaltung, wenn man immer wieder mit diesen Widersprüchen konfrontiert wird, muss man sie als Widersprüche erkennen, ohne sie als eigene Unfähigkeit zu erleben. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um Inklusion dauerhaft umsetzen zu können. Ja, Lernen in homogenen, heterogenen Lerngruppen, was bringt Inklusion? Ein bisschen was Empirisches, Bildungsforschung. Und dann würde ich gerne ein paar Perspektiven aufzeigen. Integration, Inklusion. Was ist der Unterschied? Zunächst mal Integration, das war seit Anfang der 70er Jahre die Diskussion zur gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung. Das war die Frage, ist es sinnvoll, dass Kinder mit Behinderung in speziellen Einrichtungen beschult werden? Und da war Deutschland ja, ich würde sagen, europäisch führend in der Entwicklung eines Sonderschulwesens. Und das hat sich natürlich auch sehr stark verankert in unseren Sichtweisen auf besondere Förderung. Deshalb ist es gar nicht verwunderlich, dass heute noch, es gab vor einiger Zeit von Susanne Miller eine Studie in Bielefeld, die Grundschullehrerinnen befragt haben, inwieweit sie denn für die Abschaffung der Förderschule Schwerpunkt Lernen ist, also in diesem Bereich. Und da waren immerhin 80% der Grundschullehrerinnen, sind ja meistens Lehrerinnen, ich sage auch mal Lehrer noch dazu, 80% waren dagegen. Und das war jetzt nicht irgendwie ganz lange her, das ist 2 Jahre her. Also, das bedeutet, wir haben noch eigentlich diese lange Idee, der beste Förderort von Kindern mit Behinderung ist eine Förderschule, da gibt es spezielle Lehrer, da sind es keine kleinere Klassen, das ist alles toll eingerichtet. Und das ist ja manchmal auch schlagend, diese Idee. Und dann kommt man auf einmal auf eine andere Einsicht und sagt, jetzt wollen wir die integrieren. Das ist ja erstmal nicht unbedingt nur plausibel. Und Deutschland hat sich eben diesen Weg sehr stark auf die Fahnen geschrieben. Und da sieht man auch, dass Inklusion immer mit ganz unterschiedlichen Emotionen verbunden ist. Also hier waren ja ganz viele, die dafür gebrannt haben. Heute habe ich heute Morgen die Hatz beim Frühstück aufgeschlagen und unser Kultusminister in Niedersachsen hat dort eine Stellungnahme abgegeben und zeigte sich verwundert, wie viele Leute ihn zurzeit anrufen und sagen, bitte nicht inkludieren. Bitte keine behinderten Kinder in unsere Schule. Bitte lassen Sie die draußen. Und er sagte, es wird ihn sehr stark verwundern, dass das immer noch so breit aufgestellt ist und dass es da noch wenig Veränderungen gegeben hat. Nun gut, Integration, das war die Frage Behinderte, Nichtbehinderte. Aber jetzt war eben schon angesprochen, es geht ja nicht nur um Behinderte und Nichtbehinderte, wenn man um Bildungsbenachteiligung, über Bildungsbenachteiligung denkt. Also ich selber arbeite in einer internationalen Arbeitsgruppe, wo wir gerade eine Publikation vorgelegt haben, wo es um Inklusion in über fünf Kontinente, Vergleichen, Analysen geht. Und da sieht man, dass natürlich die Frage der Inklusion auch immer etwas mit den konkreten Bedingungen vor Ort zu tun hat. Nämlich mit der Frage, wer wird benachteiligt im Bildungssystem? Und wenn ich da mit einer südafrikanischen Kollegin spreche, dann sind es dort zum Beispiel schwarze Kinder, die in einem Apartheidsregime, es ist nicht mehr Apartheidsregime, aber es gibt Reste des Apartheidsregimes in den Schulen. Das heißt, in manchen Schulen sind schwarze Kinder unerwünscht. Die indische Kollegin sagt zu mir, es gibt in vielen Schulen immer noch Widerstand, dass Mädchen beschult werden in bestimmten Bereichen. Und wenn ich mit meinen US-amerikanischen Kollegen spreche, dann geht's ähnlich wie hier um Race and Class. Hier gibt's den Begriff Race nicht, aber ich war vor einiger Zeit in Stanford und habe da mal, die hat mich eingeladen für einen Vortrag der besonderen Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationsgeschichte, wie man das jetzt ja so schön nennt, in Deutschland und ich habe die Zahlen vorgestellt. Und dann sagt meine amerikanischen Kollegen, ja, das kalte Kaffee kennen wir auch. Bei uns wird das übrigens unter dem Thema Rassismus diskutiert. Wie macht ihr das denn in Deutschland? Da konnte ich nur sagen, also Rassismus nennen wir das nicht. Da hätte ich jetzt Schwierigkeiten, das zu machen. Und die fragen dann natürlich, warum nicht. So, Dimension von Inklusion. Ich will das mal zusammentragen, was international zu dem Thema dargestellt wird. Überall gibt es eine Engführung des Begriffes und da bezieht man sich eigentlich auf diesen Aspekt der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung. Und das ist stark kritisiert worden, weil Nicht nur Behinderung ist ein Benachteiligungsfaktor, sondern es ist häufig Armut, es ist häufig Geschlecht, es hat was mit kulturellen Hintergründen zu tun. Das sind Fragestellungen, die immer auch eine Rolle spielen. Und deshalb gibt es die übergreifende Perspektive, die ich auch für mich als Grundlage von Inklusion ansehe. Inklusion ist ein Konzept zur Minimierung von Diskriminierung. Und wer diskriminiert wird, hat immer was mit konkreten Bedingungen zu tun. Das kann man, also Kollegen von mir an der Arizona State University, die haben mal in Chicago im Stadtteil Pilsen die Diskriminierungsprozesse genauer analysiert. Und dann sieht man, dass innerhalb eines Stadtteils, je nachdem wo Minoritäten sind, dass es unterschiedliche Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozesse in Schulen gibt. Das ist ganz spannend. Ähnliches konnte man in Manchester feststellen. Das heißt, die Frage, wer ausgegrenzt wird, wer nicht ausgegrenzt wird, ist keine allgemeine Frage, sondern eine Frage, die sich jede Schule vor Ort stellen kann. Und da fängt für mich Inklusion an, nämlich die Sensibilität gegenüber der eigenen Praxis, den eigenen Strukturen zu schauen, wo findet Diskriminierung statt und wo können wir sie verändern. Das bedeutet nicht, davon gehe ich eigentlich aus, und das ist mir auch noch nie entgegengetreten, dass es offene Diskriminierung gibt. Man diskriminiert nicht offen Kinder mit Migrationshintergrund. Man diskriminiert nicht offen Kinder, die aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen. Trotz allem finden wir sie überproportional in Förderschulen. Wir finden sie überproportional bei Sitzenbleibern, bei Schülern, die abgeschult werden, bei Schülern, die nicht in die Grundschule kommen, sondern zunächst mal zurückgestellt werden. Also die hinlänglich bekannten Verdächtigen sind immer die gleichen. Und das ist etwas, wo Inklusion für mich anfängt, die Sensibilität gegenüber der eigenen Praxis, gegenüber den Strukturen, in denen man arbeitet, in Hinsicht auf Diskriminierung. Und dann kann Inklusion damit morgen anfangen, aus meiner Sicht. Da muss man nicht auf alles andere warten, sondern der Anfang ist gemacht, wenn ich anfange, sensibel gegenüber solchen Prozessen zu werden. Inklusion, wenn es dann ein Konzept zur Überwindung von Diskriminierung aller Risikogruppen in Schule geht, ist der nächste Punkt. Wie sehen denn solche Schulen aus, die Diskriminierung minimieren? Und der erste Punkt, den man sagen muss, ist, es sind Schulen, die eben Monitoring-Programme entwickeln, die überhaupt mitkriegen, wer diskriminiert wird, die ein Gefühl dafür entwickeln, was passiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Aber es ist ein Schulentwicklungsansatz. Es ist die Frage, wie kann man Schulen aufstellen, die nicht, wie das in Deutschland meistens der Fall ist, eher danach fragen, ist das Kind hier richtig? Also, wenn, ich weiß nicht, den meisten geht es ja, wenn sie Eltern sind. Mir ist es bei meinen Kindern immer so gegangen, wenn die dann in die Sek 1 kommen, der erste Elternsprechtag, dann sitzen die Lehrer immer vor, saßen die vor mir und sagen, ja, ihr Kind ist hier richtig. Es ist ein was auch immer. So, und das ist der Punkt, wo immer nachgedacht wird, ist es ein Realschüler, ist es ein Hauptschüler, ist es ein Gymnasiast oder ist es vielleicht doch ein Förderschüler. Und das war auch immer so das, was man ja als deutsche Diagnostik dargestellt hat. Also man guckt, ist der Schüler hier richtig, anstatt, was müssen wir für den Schüler tun, damit es ihm hier gut geht, damit er sich gut entwickelt. Ja, und das ist in anderen Ländern anders. Wenn sie lange inklusive Traditionen haben, ich war vor einiger Zeit mal in Südtirol und habe mit Lehrern dort gearbeitet, die sagen, sie finden das deutsche Schulsystem unmoralisch. Weil sie sagen, es käme ihnen nie in den Sinn, Kinder auszugrenzen. Warum sollen wir die auf eine Förderschule schicken? Das würde ihnen nie in den Sinn kommen. Und da sieht man, dass unterschiedliche Traditionen einen unterschiedlichen Habitus auch ausgeprägt haben. Das ist gar kein Vorwurf, weil sie sind so ausgebildet, die Universitäten haben sie so ausgebildet. Es gibt Gymnasiallehrerausbildung, Realschullehrerausbildung, dann gibt es Grundschullehrerausbildung, Sonderpädagogen werden extern ausgebildet. Und da entwickelt man sowas. Bei den Eltern ist es auch so. Und wir sind alle aufgewachsen in dieser Idee, Trennung tut vielleicht allen gut. So, der nächste Punkt ist, und das ist auch angesprochen, Inklusion wird zurzeit sehr stark im Bildungsbereich diskutiert. Und da habe ich manchmal wieder diesen Verdacht, da wird sozusagen eine Erwartung an Schulen gesetzt, die die Gesellschaft sich gar nicht als Aufgabe stellt oder vor der sie schon kapituliert hat. Wir leben ja nicht gerade in einer inklusiven Gesellschaft. Ja, alles das, was man sieht, ist, wird die Armut mehr und das Reichtum auch und die Verteilungskämpfe werden größer. Und dann soll Schule inklusiv werden. Und das funktioniert nicht. Weil Schule ist immer sozusagen in Relation zu einer Gesellschaft. Deshalb funktioniert es übrigens auch nicht, solche Konzepte manchmal von Kanada auf Deutschland zu übertragen. Also eine meiner Doktorandin hat eine Dissertation geschrieben im Vergleich Kanada, Schweden, Deutschland und hat analysiert, wie es gerade mit Kindern dort umgegangen wird, die nicht die Unterrichtssprache als Muttersprache sprechen. Und dann sieht man, dass Kanada eine Idee hat von Celebrating Diversity. Da geht es darum, weil wenn Kanada das nicht hätte, wird denen das Gesellschaftssystem um die Ohren fliegen. Wenn in Kanada jemand sagen würde, kanadische Leitkultur, dann wäre das ein richtig toller Diskurs, der da stattfinden würde, weil alle sind sich ihrer Herkünfte bewusst. Unterschiedlichkeit wird sehr positiv bewertet. In den Schulen hängen, an dieser Schule gibt es Kinder mit so und so viel Sprachen. Wenn Sie Fragen in Serbokroatisch haben, können Sie sich an den Schüler in der 7b wenden, wenn Sie als Gast hier sind. Da wird sozusagen die Vielfalt ständig zum Thema gemacht. Wunderbar. Passiert in Deutschland nicht so. Und deshalb kann man es auch nicht übertragen, weil wir eine andere gesellschaftliche Entwicklung haben. Die muss man berücksichtigen. Aber wenn man Inklusion umsetzen will, dann muss die Diskussion über die Schule hinausgehen. In Hannover machen wir das mit zwei Gesamtschulen. Die fangen dann eben an, Stadtteilkonferenzen zu führen. Was bedeutet es, wenn dieser Stadtteil inklusiv werden will, mit einer inklusiven Schule in diesem Stadtteil? Aber der Stadtteil muss mitgehen und es muss eine Schule-Gemeindevernetzung oder Schule-Stadtteilvernetzung, es muss einen Diskurs geben, der über die Schule hinausgeht, wenn man Inklusion zumindest auch als gesellschaftlichen Auftrag wahrnimmt. Und das ist ja vorhin auch angesprochen worden. Warum ist nun Inklusion so schwer? Der zentrale Punkt ist, das deutsche Schulsystem, so hat es mal Klaus-Jürgen Tillmann ausgedrückt, bei dem ich an der Universität Bielefeld meine Assistentenzeit verbracht habe, der hat geschrieben, das deutsche Schulsystem ist geprägt von einer Sehnsucht nach Homogenität. Also wir wünschen uns irgendwie, dass die Schüler ähnlich sind. Und ich sage immer, das ist auch von der Idee des Lehrens her gedacht. Wenn ich Lehrer bin, dann wünsche ich mir, dass alle Schüler das gleich aufnehmen, was ich sage. Also ich stelle mich hin und alle kapieren es. Wunderbar. Das denke ich ja hier auch, ne? Ich erzähle was, sie kapieren es alle. Wenn ich nachher so einen Lückentext ausgeben würde, würde ich wieder sehen, 50% haben das gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. So, das bedeutet also, die Idee des Lehrens setzt davon, ist ja auch ökonomisch. Ja? Schule ist eine Massenlehrveranstaltung. Das kann eigentlich nicht individuell gedacht, Schule ist eine Massenlehrveranstaltung. Früher hatten reiche Leute Geld, da gab es einen Einzelhauslehrer, heute ist eine Massenveranstaltung. Und da sitzt ein Lehrer mit 30 Schülern, meinetwegen im Gymnasium, und alle sollen eigentlich das Gleiche lernen. Und dass das nicht so ist, weiß eigentlich auch jeder, aber wir wünschen es uns irgendwie. Ja, und das ist eigentlich dieses Problem, wo man anfängt, wenn man genauer hinguckt, dann wird es einem manchmal Angst und Bange. Das erlebe ich zum Beispiel bei Lehrkräften. Ich mache mit meinen Studenten jedes Jahr eine Sommerschule mit allen integrierten Gesamtschulen im Großraum Hannover. Da können Schüler der 7., 8. Klasse, weil die meistens so ein Motivationsleck haben, da 7., 8. Klasse, und dann können die zu uns kommen und wir nehmen eben nicht nur Kinder mit Förderbedarf oder sowas, wir wollen auch gute Schüler haben, weil wir sagen, wir wollen keine Sommersonderschule werden, sondern wir wollen eine Sommerschule werden, wo unterschiedliche Kinder miteinander arbeiten können. Und die Studenten besuchen die Kinder ein halbes Jahr vorher, machen mit denen diagnostische Tests, gucken, welche Stärken die haben, wo die Schwierigkeiten haben, und entwickeln eigentlich eine Förderidee mit diesen Kindern. Und da geht es auch nicht nur um Lernen, die spielen auch Theater mit denen, machen Zirkus und machen so Freizeitprogramm. Und dann stellen wir manchmal fest, dass es Schüler in der 7. Klasse gibt, die haben das Stellenwertsystem in Mathe noch nicht internalisiert. Also die wissen nicht, wie das Stellenwertsystem funktioniert. Und man wundert sich immer, warum die bei Mathe irgendwann nicht mehr weiterkommen. Und wenn wir das dann den Lehrern sagen, dann sagen die ja auch, um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht wieder beim Stellenwertsystem anfangen. Das schaffe ich nicht. Das ist irgendwie auch richtig. Aber dann sagen wir, wenn Sie nicht beim Stellenwertsystem anfangen, wo wollen Sie denn anfangen? Ja, also die Idee der Förderung ist immer da anzufangen, wo ich stehe. Ich mache das immer gerne am sportlichen Beispiel. Wenn ich als Ziel habe, ich soll ein Salto vom Fünfer machen. Und ich habe Schüler, der eine hat schon Salto vom Dreier gemacht und der andere hat bisher nur mit Nase zuhalten einen Fußsprung vom Rand ins Wasser gemacht. Da kann ich sagen, ja los Leute, jetzt alle mal auf den Fünfer und dann Salto machen. Sondern, wenn ich pädagogisch denke, dann fange ich bei dem an, der am Beckenrand steht und mit Nase zuhalten ins Wasser springt und sage, was ist dein nächster Schritt? Irgendwo ist das Ziel mal ein Salto vom Fünfer. Was ist dein nächster Schritt? Wo fangen wir an? Und das kann dann Sprung vom 1-Meter-Brett sein, was auch immer. Aber wenn ich sage, darum kann ich mich nicht kümmern, wird er nie den Sprung vom Fünfer schaffen. Und das ist etwas, was, glaube ich, immer dieses Schwierige ist, wenn man sich auf Heterogenität einlässt. Man erschreckt vor der Vielfalt und man weiß nicht unbedingt sofort, wie ich dieser Vielfalt begegnen soll. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen. Heterogene Gruppen fördern die Lernentwicklung. Das ist ja erstmal eine steile These. Die meisten, die für Inklusion brennen werden, sagen, stimmt. Inklusion fördert die Lernentwicklung. Was wir empirisch gut wissen ist, dass schwache Schüler von heterogenen Lerngruppen profitieren. Das ist ja auch eigentlich fast, also man glaubt es, manche glauben es nicht, aber ich finde, es ist selbsterklärend. Also wenn Sie irgendwie, ob Sie in der Politik sind oder sonst wo, wenn Sie eine Arbeitsgruppe für ein Thema zusammenstellen und Sie sagen, also in eine Arbeitsgruppe packe ich die Schwächsten in diesem Thema und dann gucke ich mal, was rauskommt, dann werde ich davon ausgehen, dass dieses Zusammenführen von schwächeren Personen in einer Gruppe eher negative Effekte auf die Leistung der Arbeitsgruppe hat. Und das ist in der Schule genauso. Wir können empirisch feststellen, wenn Sie heterogene Gruppen haben, profitieren die schwächeren Schülerinnen und Schüler von diesen Gruppen. Und das ist ein Peer-Effekt, das ist ein Anregungseffekt, das ist ein motivationaler Effekt. Den kann man fast überall sehen, wenn man diese Gruppen vernünftig zusammenstellt. Also nicht alle empirischen Ergebnisse, die auf dem Markt sind, zeigen genau diesen positiven Effekt. Aber wenn man vorsichtig argumentiert, sagt man, es gibt zumindest kein Argument für die Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern, gerade von Schwachen, sie in schwachen Gruppen zusammenzufassen. Das gilt übrigens nicht für Kinder mit Förderbedarf, sondern auch für Hauptschüler. Wir haben aus den empirischen Daten der PISA-Studie in der Baumart-Gruppe, Max-Planck-Institut, die haben das gemacht, da zeigt sich, wenn Sie eine Komposition einer Lerngruppe haben, wo benachteiligende Faktoren dominieren, also zum Beispiel Schwierigkeiten in der Unterrichtssprache, bildungsfernes Elternhaus, Kinder, die eher unter Armutsbedingungen aufwachsen, all das, wenn das zusammenkommt, haben Sie negative Effekte für die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler, im Gegensatz zu solchen Schülern, die in heterogenen Gruppen sind. Ich will ein anderes Beispiel aus Wake County, North Carolina, erzählen. Dort war es so, dass bei den Schülerinnen und Schülern dort nur 40% der Schüler die in Amerika ständig laufenden Tests erfolgreich absolvierten. Nur 40%. Dann hat das School Board gesagt, 40% ist zu wenig und wir müssen irgendwas ändern. Und was haben die gemacht? Die haben eine Vorschrift umgesetzt, die haben gesagt, an keiner Schule dürfen mehr als 40% arme Kinder sein. Was war der Effekt? Es gab nur eine soziale Durchmischung. Danach haben 80% der schwarzen Schülerinnen und Schüler die Testscores erreicht, die Testanforderungen erreicht. 80%, eine Verdoppelung. Das heißt, bisher 40, dann 80, nur durch eine soziale Durchmischung. Man hat übrigens die vorrangig weißen, besseren Schüler, weil sie eben aus den Vororten und so weiter kommen, auch da gibt es ja die gleichen Benachteiligungsstrukturen wie in anderen Ländern häufig, hat man untersucht, wie wirkt sich das auf sie aus, gab keine Benachteiligung. Das heißt, die weißen Schülerinnen und Schüler hatten keine Nachteile, trotz allem gab es einen Riesenprotest in Wake County, weil die Eltern nicht wollten, und zwar vorrangig natürlich die Eltern, deren Kinder dann in die schwarzen Inner City Schools gefahren wurden, dass ihre Kinder mit den anderen Kindern zusammen unterrichtet werden. Und ähnliche Proteste gibt es ja hier manchmal auch. Also ein Kollege von mir, Preuß Lausitz aus Berlin, hat gesagt, die Inklusion, wenn sie denn scheitert, scheitert daran, dass die deutsche Mittelschicht nicht bereit ist, Schmuddelkinder aufzunehmen. Und Schmuddelkinder in der Weise eben benachteiligte Kinder, arme Kinder, Kinder, die eben nicht den Verhaltenserwartungen der Mittelschicht entsprechen. Und da muss man drüber nachdenken, weil das natürlich immer eine Herausforderung ist. Und das heißt ja auch nicht sofort, dass alle Verhaltenserwartungen der Mittelschicht schlecht sind. Das will ich auch gleich sagen. Der nächste Punkt ist, was passiert mit sehr guten Schülerinnen und Schülern? Und da muss man sagen, Heterogenität hilft grundsätzlich guten Schülern nicht unbedingt. Man kann auch sagen, wenn Heterogenität schlecht gemacht wird, schadet sie guten Schülern. Und jetzt muss man genauer hingucken. Zum einen weiß man aus empirischen Untersuchungen, der positive Effekt durch heterogene Lerngruppen für schwache Schüler ist höher als der negative Effekt bei guten Schülern. Und dann hat sich zum Beispiel in den Hamburger Schulversuchen gezeigt, dass es bei bestimmten integrativen Regelklassen, wie die in Hamburg heißen, Negativeffekte gibt, wenn die Schülerinnen und Schüler gemeinsam beschult in integrativen Regelklassen sind. Integrative Regelklassen waren dann Klassen, wo Kinder mit Lernbeeinträchtigung, Verhaltensauffälligkeiten, Sprachbeeinträchtigung gemeinsam unterrichtet worden sind. Wann setzt dieser negative Effekt ein? Den kann man auch gut untersuchen. Der setzt ein, wenn die Leistungsspitze zu sehr ausdünnt. Also, wenn Sie in heterogenen Gruppen zu wenig gute Schüler haben. Weil dann ist der Peer-Effekt der wirklichen Heterogenität nicht mehr gegeben. Sie haben dann nicht mehr dieses Milieu, was lernanregend ist. Und das haben Sie eben häufig in Förderschulen nicht, zumindest in den Bereichen der Normalbehinderung, Lernen, Verhalten, Sprache. Sie haben es häufig in Hauptschulen nicht. Und was ich sagen will, wir haben gerade gesehen, Hauptschulen sind im Sek-1-Bereich die, die jetzt am ehesten Inklusion machen. Ich sage das jetzt nicht gegen Hauptschulen, ich sage nur, die Fokussierung von inklusiven Prozessen in der Sekundarstufe 1 auf Hauptschulen ist für mich ein pädagogischer Kunstfehler, weil schwache Lerngruppen geschwächt werden. Die wirkliche inklusive Schule ist das Gymnasium, weil das Gymnasium hat starke Lerngruppen. Und das Gymnasium ist eine Schule, die in der Lage ist, Heterogenität in positiver Richtung herzustellen, genauso übrigens wie die Grundschule, weil die Grundschule die wirklich funktionierende Gesamtschule der Bundesrepublik Deutschland ist. Da haben Sie die Heterogenität. Warum ist die Grundschule am weitesten in der Entwicklung von Inklusion? Warum, wenn die meisten, also die meisten Kinder, die jetzt gemeinsam beschult werden mit Behinderung, sind in der Grundschule. Warum? Weil die Grundschule seit vielen Jahren inklusiv arbeitet. Noch inklusiver ist nur die Kindertagesstätte. Ja, die Kindertagesstätte hat eine noch höhere Inklusionsrate. Da ist natürlich auch noch nicht diese Leistungsselektion so im Mittelpunkt. Da ist noch das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt. Aber da liegen eigentlich die Ressourcen für die Entwicklung, auch gerade im Sek-1-Bereich, dass man Heterogenität bewusst komponieren muss. Und dass man, und das ist eine wichtige Voraussetzung für gelingende Inklusion. Und das ist wieder die Schwierigkeit, die wir im deutschen Schulsystem haben. Wir kommen hier immer an die Grenzen, weil Inklusion, und das sagen ja nun alle Bildungspolitiker, nicht mit der Strukturfrage zusammengeführt werden soll. Das heißt, man trennt Schüler auf der einen Seite, zumindest in der Sek 1, und gleichzeitig soll man sie inkludieren. Das führt dann manchmal zu so witzigen Sachen, dass Kinder mit einer Lernbehinderung am Gymnasium unterrichtet werden dürfen, aber der Gymnasiast, der eine 5 in Mathe und in Latein hat, muss die Schule verlassen. Und das sind dann diese Sachen, wo ich meinte, jedes dritte Auto fährt jetzt mal auf der rechten Seite, wo die anderen das anders machen. Da kommen wir immer wieder an solche Paradoxien, die durch diese widersprüchlichen Strukturelemente dargestellt werden und die Sie in Ihrem Alltag wahrscheinlich häufig erleben. So, Quintessenz ist, Inklusion ist kein Selbstläufer, in dem Sinne, wie ich das eben dieser Leitsatz aus Kanada gesagt habe, Celebrating Diversity. Man muss mit Vielfalt genau umgehen. Das bedeutet zum Beispiel für Schulen, sie müssen sich am Anfang überlegen, wie setzen wir die Schülergruppe zusammen. Das heißt, wie lernen wir, ich nenne das immer die Kultur des Kennenlernens. Also welche Kultur des Kennenlernens hat eine Schule? Wie lernt sie ihre Schüler kennen? Die meisten machen das ja so, es gibt so ein Verteilungsverfahren, meinetwegen der Grundschule, erste Klassen, das wird so ein bisschen Stadtteil- oder straßenbezogen gemacht und ein paar Freunde noch dazu und so. Das ist in der Sek 1 am Anfang genauso. Kann man ja auch machen. Aber was Lehrer wissen müssen ist, mit welchen Kompetenzen kommen die Kinder eigentlich in diese Klasse hinein? Wie lernen wir sie kennen? Mit Schulen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben dann aufgehört, Klassen am Anfang zusammenzusetzen, sondern haben gesagt, wir nehmen mal die erste Schulwoche und dann können die Schüler in Gruppen bestimmte Stationen durchlaufen und wir beobachten im Team, was die gut können, wo die Unterstützungsbedarf haben. Und danach setzt sich dieses Team, was dann meinetwegen die erste Klasse unterrichtet oder die fünfte Klasse, setzt sich dieses Team zusammen und überlegt, wie können wir eigentlich eine gute Lerngruppe, also wenn das 3 Lerngruppen sind oder 2, je nachdem, wie zügig eine Schule ist, wie können wir das zusammenstellen? Und das ist ein reflektierterer Umgang mit Heterogenität und das ist wichtig, wenn man Heterogenität gut umsetzen will und Inklusion gelingen soll. Schwierig wird es mit den Schulen, und die gibt es wahrscheinlich hier auch, wo das Einzugsgebiet schon so benachteiligt ist, dass sie gar nicht zu so einer Heterogenität kommen. Und das ist eine Schwierigkeit, wo sie dann vielleicht, aber das wird kein Bildungspolitiker in Deutschland machen, Wake County, so ein Busing, wo man dann die Schüler von einer Schule in die andere bringt, das will sich ja keiner antun. Weil das natürlich immer viel aus ist. Aber vielleicht kann man Schulbezirke neu schneiden, sodass man sagt, auch da, diese Schulsprengel müssen so zusammengesetzt werden, dass wir eine wirkliche Heterogenität haben, dass wir nicht benachteiligte Bezirke mit Schulen ausstatten, wo dann eben eine höhere Benachteiligung ist. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wenn man wirklich Heterogenität fördern will. Weitere Widersprüche und Hindernisse, das ist ja nicht das Einzige. Wir sind zurzeit, und das haben Sie alle mitbekommen, ich würde mal sagen, so in den letzten 5, 6 Jahren zumindest ernsthafter, gibt es eine deutliche Umstellung im Schulsystem. Das ist in allen Industrienationen zurzeit so, nämlich von der Input- zur Output-Steuerung. Sie haben nicht mehr die Situation, dass man vorschreibt, was sollen Kinder in Schule lernen, sondern, das gibt es auch noch ein bisschen, aber was viel stärker reinkommt, ist, es wird gemessen, was in Schule gelernt wird. Sie haben alle Lehrer und Sie müssen sozusagen in gewisser Weise Rechenschaft ablegen, was passiert. Nun ist das bei uns in Deutschland relativ locker noch. Also wenn Sie bei Vera nicht hinreichend gut sind, Ihre Schüler, dann kriegen Sie vielleicht ein Gespräch mit dem Schulrat oder sowas. Aber es ist noch nicht so schlimm. Schlimmer ist es in Amerika, also in USA und in England. Das übrigens sieht man ganz interessant. In Amerika ist es durch die Bush-Administration eingeführt worden, in England durch New Labour von Tony Blair. Die Idee, Schulen in Konkurrenz zueinander zu setzen. Und das bedeutet, den Output zu messen. So. Und manche Schulen werben ja auch damit. Also bei uns gibt es gute Schüler und so weiter. Ich habe hier mal so ein Bild aus einem US-Journal genommen. Was machen die in Amerika? In Amerika gibt es zwar den No Child Left Behind Act, auch von der Bush-Administration, aber die Kollegen sagen immer, es gibt gar keinen No Child Left Behind Act, es gibt nur einen No Child Left Untested Act. Und das passiert da auch ständig, die testen immer. So. Und die Tests werden gegen, also man testet vergleichend mit den Schulen und man nennt das High-Stakes-Testing. High-Stakes-Testing ist, das ist nicht so locker wie hier, sondern wenn Sie das erste Mal signifikant schlechter sind als Ihre Vergleichsschulen, dann kommt vielleicht auch der Schulrat und sagt, so geht's hier nicht weiter, machen Sie mal was. Wenn Sie das zweite Mal schlechter sind, kürzt man den Lehrern das Gehalt um 10%. Wenn Sie das dritte Mal schlechter sind, entlässt man die Schulleitung. Und wenn Sie das vierte Mal schlechter sind, macht man den Laden dicht. Das heißt also, es gibt einen höheren Druck. In England hat man auch so gesteuert, das heißt, schlechte Schulen kriegen weniger Geld, gute mehr. Was sind die Effekte? Die sind empirisch ganz gut untersucht, diese Effekte. Gerade im letzten Jahr gibt es eine große Studie in Amerika dazu. Es gibt einen wunderbaren Effekt. Es gibt also, dafür könnte man vielleicht überlegen, ob man doch High-Stakes-Testing in Deutschland einführt. Es gibt einen wunderbaren Effekt, nämlich den, es gibt eine hohe Kooperationsbereitschaft zwischen Lehrkräften und Schülern bei der Testausführung. Also, man kann deutlich nachweisen, dass Lehrern ihren Schülern helfen. Und das ist ja auch schon mal was, was da klappt. Ja, und ich meine, wenn bei Ihnen das Gehalt davon abhängt, wie nun Jacqueline oder wer auch immer diesen Test ausfüllt oder Murat, dann kommen Sie vielleicht auch auf die Idee, helfe ich mal mit. Ein Kollege von mir macht gerade eine ähnliche Untersuchung in Deutschland, mal sehen, was rauskommt. Es gibt aber auch ganz viele negative Effekte. Ein negativer Effekt ist, schwache Schüler werden aus der Schule gedrängt. Man versucht, schwache Schüler rauszudrängen, und zwar durch Beratung der Eltern. Das hat einen Effekt auf die deutsche Diskussion. Überall in der Politik geht es zurzeit darum, dass man sagt, Elternwille soll aber frei sein. Und das bedeutet überall, dass wir sagen, okay, wir müssen ein Zwei-Säulen-Modell, also Förderschulen und Inklusionsschulen vorhalten. Ich glaube, dass das vom Ansatz falsch ist, weil man das ressourciell nicht stultern kann. Also wenn man zwei Systeme, zwei Säulen hat, kosten die mehr, als wenn man eine hat. Das ist ganz deutlich. Der andere Punkt ist, es wird Bedingungen geben, unter denen man bestimmte Eltern, und das sind eben die Eltern, die wir mit diesem Begriff bildungsfern beschreiben, manchmal ist ja auch die Bildung von denen fern und nicht nur die Eltern fern, aber in jedem Fall beschreiben wir das so, und diese Eltern werden dann häufig beraten, ihre Kinder vielleicht doch auf einer anderen Schule anzumelden, denn da gibt es kleinere Klassen und Lehrer dafür ausgebildet, und das können wir ja nun wirklich nicht leisten. Und von daher ist die Freigabe des Elternwillens zumindest in dem Segment Lernen, Verhalten, Sprache aus meiner Sicht fragwürdig. Weil wir haben in anderen Bereichen auch nicht den Elternwillen, aber hier wird er gesetzt und es hört sich auch gut an, ist ja ein demokratisches Prinzip, Elternwillen, aber es steckt die Gefahr dahinter, dass man gezielt berät. Und das sieht man in Amerika. Ja? Die Leute werden rausberaten. Der andere Punkt ist, wenn die einfach nicht gehen wollen, das gibt es ja auch, es gibt ja renitente Eltern, die lassen sich nicht beraten und die lassen dann ihre Kinder in der allgemeinen Schule, dann macht man das in Amerika so, man lässt die vor dem Jahr, wo der Test stattfindet, sitzen und im nächsten Jahr dürfen die eine Klasse überspringen. Weil sitzen bleiben ist ja teuer, das können wir uns auch nicht erlauben. Und es geht auch gar nicht so sehr um die Bildung der Kinder, sondern es geht darum, welche Testergebnisse haben wir. Das ist eine Möglichkeit. Und dann zeigt sich überall, es gibt sozusagen diese Test-Prep-Center-Effekt. Vor solchen Tests mutieren Schulen zu Test-Prep-Centers. Das heißt also, Klassenverbände werden aufgelöst, die ganz Schwachen dürfen malen, weil die schaffen den Test sowieso nicht. Die ganz Starken dürfen eine selbstgewählte Aufgabe machen, weil die schaffen den Test sowieso. Und alle Lehrkräfte konzentrieren sich auf den Mittelteil, denn da wird der Test gewonnen. Und das ist etwas, wo dann natürlich auch so eine andere Form von Bildungsidee dahinter steckt. Übrigens, ganz spannend, überall da, wo das stärker eingeführt wird, kommen die Schülerinnen und Schüler zurzeit, das ist ein paradoxer Forschungseffekt, der vorliegt. Normalerweise haben wir ja sozusagen so eine Entwicklung, dass Schüler schneller erwachsen werden, schneller größer werden und so weiter. Aber viele Schüler kommen unter diesen Bedingungen später in eine abstrakte Denkphase nach Piaget. Interessanterweise gibt es da eine Verlangsamung und man geht davon aus, dass sozusagen durch diese Testdominanz sehr viel stärker das eigenständig kreativ abstrakte Denken minimiert wird, weil man denkt, wie kann man einen Test ausfüllen, und darin werden die Schüler übrigens besser. Die Diskussion läuft in Deutschland auch. Es gibt Mathematikdidaktiker, die sagen, durch die Einführung von Mathematiktests wird das Grundlagenwissen in den Bereichen der Mathematik eher geringer und die Kompetenzen in den Testanforderungen werden besser. Und das ist etwas, wo man drüber nachdenken muss. Aber das ist etwas, wo wir wieder Widersprüche haben. Jetzt werden Sie sagen, Amerika ist weit. Ich war vor einiger Zeit im Ruhrgebiet in einer Bildungsregion. Das ist jetzt ein bisschen her. Und dort war es dann so, dass die in den Jahrgängen, wo Mathematik, Vergleichsarbeiten geschrieben wurden, das Gymnasium 2 Stunden mehr Mathe unterrichtet hat in dem Jahrgang. Die Gesamtschulen haben das nicht gemacht, weil die gesagt haben, das ist wiederum eine Veränderung der Bildungsidee, weil im Gymnasium fährt dann 1 Stunde Kunst und vielleicht Sozialkunde weg. Und dafür macht man Mathe, um die Testleistung zu verbessern. Also, was international, das ist kein deutsches Phänomen, gesagt wird, diese Standardagenda und eine inklusive Orientierung sind zumindest konfligierend und man muss überlegen, wie man damit umgeht. Wenn ich jetzt eine Insider-Diskussion aufmachen würde, können wir vielleicht in der Diskussion noch machen. Ein zentraler Punkt ist die Abschaffung der Regelstandards in Deutschland. Wir haben die Regelstandards eingeführt, sozusagen auch als Messlatte. Im Klimagutachten, was damals da war, waren Mindeststandards definiert worden oder die Einführung von Mindeststandards. Und das empfehle ich viel stärker. Es muss überlegt werden, was ist der Mindeststandard einer Schülerin, eines Schülers, der erfolgreich die Grundschule verlassen will und der erfolgreich die Sek 1 verlassen will, unabhängig davon, ob er auf eine Hauptschule geht, eine Realschule, ein Gymnasium, Sek 2. Mindeststandards definieren, dann wird es Kinder geben, die erreichen die nicht. Zum Beispiel Kinder mit geistigen Behinderungen, da brauchen sie individuelle Entwicklungspläne. Es wird Kinder geben, die sind weit über den Mindeststandards und dann brauchen sie individuelle Entwicklungspläne. Aber die Orientierung, alle auf so etwas hinzubringen wie einen Mindeststandard, und der ist definiert dadurch, dass ein Mindeststandard die möglichst optimale Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen ermöglicht. Und das kann man definieren. Das ist eine Aufgabe von Wissenschaftlern oder von Fachvertretern, von Pädagogen, das zu definieren. Und von den Mindeststandards aus kann man individuell sagen, du hast diese Standards und du hast diese Standards und die sind im Auge. Und darüber gibt es individuelle Bildungsprozesse. Und dann ist Heterogenität etwas völlig Normales, was im Unterricht vorhanden ist. Ich war gerade gestern an einer Gesamtschule, hat mit Schülern diskutiert, weil wir gerade eine Vorbereitung machen, weil ich beauftragt bin, den Kanton Aargau die inklusive Entwicklung zu evaluieren. Und ich mache jetzt gerade so vorbereitende Gespräche mit Schülern hier. Und da war das ganz spannend. Ich habe in einer inklusiven Klasse mit den Schülern diskutiert und die gesagt haben, wie viel sie von der Unterschiedlichkeit profitieren. Also die Guten von den Schlechten. Und das war das, was ich eben noch vergessen hatte zu sagen. Warum können auch gute Schüler von inklusiven und heterogenen Lerngruppen profitieren? Sie können dann profitieren, und das zeigen Untersuchungen, es gibt eine holländische Arbeitsgruppe, die macht das gerade. Und interessanterweise haben es mir gestern die Schüler in dieser Schule gesagt, weil ich da auch ein paar sehr gute Schüler in dieser Diskussionsgruppe hatte. Die haben gesagt, wir gute Schüler profitieren, weil wir manchmal den Schwächeren etwas erklären, nochmal, und dann haben wir es besser verstanden. Wenn man es jetzt lernpsychologisch ausdrückt, gibt es eine Reorganisation der Wissensinhalte, indem ich sie lehren muss. Und es gibt ja auch das Konzept Learning by Teaching. Und genau darüber, und das zeigen wiederum Untersuchungen, kann das die Wissenstiefe gerade von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern in heterogenen Gruppen verbessert werden. Das heißt übrigens nicht, dass die Guten immer den Schwachen was erklären, denn sonst kommt man in so eine stigmatisierende Situation. Vor einiger Zeit habe ich mal in einer auch inklusiven Klasse hospitiert und da war ein Kind mit einer geistigen Behinderung, was immer die neuen Vokabeln einführte. Das heißt, wenn das extern gefördert wurde, dann hat das nicht Nachhilfe gekriegt, sondern das hat Wissen mit seiner Lehrerin, seinem Lehrer erarbeitet, was die Klasse noch nicht hatte. Und das war dann der Agent der Einführung neuer Vokabeln im Englischunterricht zum Beispiel. Hat eine herausgehobene Position, war sehr akzeptiert. Also da fängt es dann an, mit Heterogenität Spaß zu machen. Wie kann man das einsetzen? Wie kann man die Schüler einsetzen? Wie kann man Peer-Tutoring einsetzen? Und dann wird der Lehrer nicht mehr als der zentrale Agent für alle Prozesse, die dort laufen. Perspektiven. Der erste, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Inklusion ist eine Aufgabe von Schulentwicklung. Sie fängt für mich da an, natürlich bei den einzelnen Personen in Schule, die anfangen darüber nachzudenken, wo diskriminieren wir. Wo kann unsere Schule besser werden, nämlich indem sie weniger diskriminiert? Und das ist etwas, was eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Ich will mal sagen, woran kann man Veränderungen wahrnehmen in diesem Prozess der Inklusion? Und das sind Aspekte, die wir zum Beispiel für unsere internationalen Vergleiche herangezogen haben. Der erste Aspekt ist, indem man überlegt, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Also, wen schicken wir wieder weg und wen behalten wir? Wer darf rein, wer darf nicht rein? Das kann man in der Kindertagesstätte machen, das kann man in der Grundschule machen, ja, wo sich dann immer die Frage stellt, zum Beispiel in der Grundschule, warum wird ja immer weniger in den letzten Jahren, weil deutlich wird, es bringt nicht viel. Aber lange Zeit war es ja sowas wie Zurückstellung vom Schulbesuch, Schulkindergärten etc. Da kommt man also auf die Idee, dass man schwächere Kinder nicht in die erste Klasse einschult, sondern in den Schulkindergarten, wo sie mit anderen schwächeren Kindern zusammen sind. Ich habe vorhin schon gesagt, meistens ist das kontraproduktiv, weil wenn man Schwache mit Schwachen zusammensetzt, hat man einen negativen Peer-Effekt. Interessanterweise zeigen empirische Untersuchungen, wenn Sie in eine normale Grundschulklasse kommen, haben Sie eine Kompetenzbreite von Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel bei den Vorläuferkompetenzen für Schriftspracherwerb, von mindestens 3 Jahren. 3 Jahre Varianz. Dann fragt man sich, warum nimmt man dann noch vielleicht Murat raus? Weil der vielleicht 3,4 Jahre Varianz hat, oder was ist das? Ich bin übrigens in Kindertagesstätten gekommen. Wir haben zurzeit 4 Projekte, wo wir Risikokinder 2 Jahre vor Schulbeginn bis 2 Jahre nach Schulbeginn begleiten. Das ist jetzt im 3. Jahr das Programm, also das Forschungsprogramm, wo wir sind 2 Jahre durch die Kindertagesstätten, sind im 1. Grundschuljahr. Und das Spannende, zum Beispiel bei Sprachförderung war das so, dass in manchen Kindertagesstätten, in denen ich war, alle Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch war, die Sprachförderung kriegten. Dann habe ich diese Kinder mit denen zusammengesessen und manche von denen sprachen mindestens genauso gut Deutsch wie ich. Und da habe ich gefragt, warum sind die in der Sprachförderung? Ja, kann nicht schaden. Der kommt, hat ja türkische Eltern und dann ist vielleicht besser, wenn er Sprachförderung kriegt. Das waren dann diese Prozesse der, also das ist keine offene Diskriminierung. Das ist natürlich eine bewusste Idee, wo ich sage, ja, vielleicht tut es ihm ja gut. Auf der anderen Seite wissen wir, er wird das erste Mal als etwas anders etikettiert. Und das ist etwas, was ich vielleicht festsetzen kann, denn er steht in seiner Akte, hat Sprachförderung. Dann kommt er in die Grundschule, dann guckt die Lehrerin da rein und sagt, ah, der hatte Sprachförderung. Der war anscheinend noch nicht so gut. Und darüber können Prozesse eingeleitet werden, wo man sich dann wundert, warum zum Beispiel Kinder mit leichten Lernkompetenzen auf einmal ganz unterschiedliche Noten kriegen oder in ganz unterschiedlichen Schulformen landen. So, Grundschulen müssen sich auch fragen, warum kommen diese Schüler dann nicht da rein, warum nehmen wir nicht alle auf? Weil diese Form des Zurückstellens ist eine, die eher mit so einer Reifungsideologie noch zusammenhängt, also die lassen wir nochmal ein Jahr und dann sind die vielleicht schlauer. Wir wissen aber, schlauer werden die, wenn die mit anderen schlauen Kindern zusammen sind und mit denen was machen können und nicht, wenn wir die irgendwo sozusagen noch mal ein bisschen parken und dann dürfen sie noch ein bisschen mehr spielen oder so etwas, weil Kinder wollen in dem Alter auch spielen, aber die wollen auch unheimlich viel lernen und da vertut man, glaube ich, etwas. Und das ist wieder eine Idee von Homogenisierung und nicht von Inklusion. So, also Sie fangen an zu überlegen, wen lassen wir drin, wer ist draußen und dann merken Sie schon, wo unser Schulsystem inklusiv und wo es exklusiv ist. Der nächste Punkt ist, Akzeptanz von Lehrkräften. Da muss man sich einfach selber fragen, wo ist meine Akzeptanz zu Ende, was kann ich machen? Und ich hatte eben schon mal von den Schmuddelkindern gesprochen, es gibt auch schwerstbehinderte Kinder, die sabbern, die müssen gewickelt werden und es gibt viele Lehrkräfte, die sagen, das will ich nicht. Und das ist eine Frage, wo man sich auseinandersetzen muss. Kann man das den Lehrkräften freistellen oder kann man es nicht? Ist es ein Menschenrecht, dass alle zusammen lernen? So hätte es Jakob Muth gesagt. Oder ist es in die Entscheidungssituation gesagt? Das ist ja immer die Frage Freiwilligkeit. Auch Schulen, Lehrer müssen es freiwillig machen. Das ist eine Frage, die man zumindest diskutieren muss. Wo ist Menschenrecht und kann man Menschenrecht über Freiwilligkeit definieren? Also wenn man davon ausgeht, es ist ein Menschenrecht, es ist gemeinsame Beschulung, Kinder wachsen gemeinsam auf, ist zumindest meines Erachtens Freiwilligkeit nachgeordnet. Aber da kann man drüber diskutieren. So, Akzeptanz bedeutet, dass man vielleicht auch selber natürlich sich seinen eigenen Grenzen bewusst wird und damit vielleicht auch umgehen lernt. Und natürlich nicht sofort alles übernehmen muss, aber überlegt, ist es wirklich so schlimm? Die größten Vorbehalte findet man übrigens bei Lehrkräften, die wenigste Erfahrung mit Inklusion haben. Also je mehr Erfahrung die dann haben, desto positiver sind sie eigentlich eingestellt. Das ist ganz spannend. Also die Ängste sind am größten bei Menschen, die es irgendwo gehört haben, aber nicht selber gemacht haben. Der nächste Punkt ist, Akzeptanz reicht nicht aus. Warum nicht? Gerade letzte Woche kommt ein Kollege zu mir und sagt, also ich bin gerade in der Schule und die haben folgende Idee. Die haben Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die wollen integrativ, inklusiv werden. Und diese Schüler sollen alle in einer speziellen Gruppe unterrichtet werden und möglichst häufig durch die Sonderpädagogin. Und die haben dann einen eigenen Raum und werden da unterrichtet. Wie findest du das? Und irgendwie dachte der, das wäre vielleicht ganz gut, die Überlegung. Und da habe ich gesagt, na gut, früher haben wir das als Kartenraumintegration bezeichnet. Also der Sonderpädagoge geht so mit seinen Schülern in den Kartenraum und lernt da. Die andere Variante ist ja die Schäferhundpädagogik. Der Sonderpädagoge sitzt mit seinen 3 Schülern hinten und hält die ruhig, damit sie den Unterricht nicht stören. Und dieser Aspekt ist so etwas, was natürlich auch wiederum Fehlformen von inklusiver Entwicklung sind. Gibt es übrigens nicht bei uns, gibt es auch in anderen Ländern. Das geht immer dann, also das will ich noch sagen, es ist nicht so, dass alle Länder so viel weiter sind. Also zum Beispiel Finnland ist nicht unbedingt ein inklusives Land, obwohl es sonst überall positiv abschneidet. Wenn ich in Amerika unterwegs bin, dann sagen die auch, every child is accepted here. ist gar kein Problem. Und dann frage ich, ja, wo habt ihr die denn? Ja, die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die sind da in diesem kleinen Gebäude hinten links. Also die sind alle auf einem Campus, all inclusive. Die sind alle Schüler der Schule, aber trotzdem natürlich nicht inklusiv unterrichtet. Denn da fehlt der zweite Punkt, nämlich die soziale Teilhabe. Inklusion fängt dann an, wenn man Kinder möglichst nicht ständig separiert, sondern wenn man sie zusammen unterrichtet, wenn man die Heterogenität nutzt und nicht versucht, sozusagen immer unterschwellig doch wieder Homogenität einzuführen. Das kann man auch mal machen. Ich sage nichts dagegen, dass man auch mit Kindern mal rausgeht. Aber wenn man Kinder dauerhaft in Fördergruppen unterrichtet, hat man den gleichen negativen Peer-Effekt wie in der Förderschule. Mein Kollege Reiser hat das immer als Sonderpädagogik aus der Westentasche bezeichnet. Also dann gibt es diese Sondergruppen. Und man weiß heute, man kann natürlich nicht durch, wenn man die Kinder aus dem Matheunterricht rausnimmt und mit dem Matheförderunterricht macht, dann lernen die weniger in dieser Zeit als die anderen Kinder und der Abstand wird immer größer. Also je mehr man die trennt, desto negativere Effekte hat es eigentlich. Pull-out-Systeme sind von daher viel weniger effektiv als eine Beschulung im gemeinsamen Unterricht. Und das bedeutet dann eben auch, es muss außerhalb des Unterrichts genau zu diesen Prozessen führen. Die Ergebnisse sind eben nicht nur in Deutschland, sondern wo sie viel mehr Ganztagsschulen haben. Da ist natürlich auch die Frage, wie schaffen sie Inklusion in den Ganztagsbereichen, dass sie dort auch Prozesse haben, die gemeinsam sich entwickeln. Da muss man auch die Anmerkung machen, Inklusion ist dabei auch durchaus kein Selbstläufer, sondern es hat gerade im Sekundarstufe 1 Bereich auch viele heftige Auseinandersetzungen, weil es wird Phasen geben, wo man Kinder mit Behinderungen aus Gruppen ausgrenzt, wo Kinder mit Behinderungen merken, ich bin nicht der, der gewählt wird, wenn es darum geht, wer geht mit mir in die Disco oder wenn es um erste Liebes- und Freundschaftsbeziehungen geht und wo man natürlich die Differenz oftmals viel stärker wahrnimmt und das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich vergegenwärtigt. Inklusion ist auf diesem Bereich auch eine hohe Herausforderung an die Konstruktion von sozialen Gemeinschaften mit den Ausgrenzungsprozessen, die da sind etc. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man, wo zumindest meine Kollegen Buß und Ensko sagen, Inklusion ist ein niemals endender Prozess. Also man hat nicht Inklusion, es gibt nicht irgendwann die inklusive Schule, sondern Inklusion ist ein never-ending process, weil sie müssen immer wieder gegen die Exklusion anarbeiten und sie müssen immer wieder Exklusion wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen. Und das ist Inklusion eigentlich, die Wahrnehmung von Exklusion und die Auseinandersetzung damit und das Hinarbeiten auf mehr Inklusion. Der nächste Punkt, und das finde ich noch ganz wichtig, Inklusion ist erstens, obwohl ich Sonderpädagoge bin, überhaupt keine sonderpädagogische Aufgabenstellung. Inklusion ist die Aufgabenstellung der allgemeinen Schule und nicht der Sonderpädagogik. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man es anders denkt, denkt man es sofort separierend. Denkt man es immer in dieser Gruppe, es gibt die Behinderten, es gibt die anderen oder es gibt die Diskriminierten, es gibt die anderen. Inklusion ist eine Aufgabenstellung für alle und Sonderpädagogik ist beteiligt. Der andere Punkt ist, es ist keine sozial-karikative Maßnahme. Es ist nicht etwas, wir tun mal was für die armen Benachteiligten oder Behinderten. Inklusion, das finde ich übrigens im Kanton Aargau so toll, die nennen das eine leistungsorientierte Pädagogik der Vielfalt, weil sie sagen, die Vielfalt, und das habe ich eben ja auch versucht zu begründen, wird, wenn man sie richtig macht, eine positive Leistungsentwicklung bei allen Schülerinnen und Schülern nach sich ziehen. Wo man es auch sehr gut messen kann, ist die Sozialkompetenz. Schülerinnen und Schüler in inklusiven Klassen haben eine höhere Sozialkompetenz, die man messen kann, als Schüler in nicht inklusiven Klassen. Also, es geht um die Entwicklungs- und Leistungsförderung aller Schülerinnen und Schüler und es geht nicht darum, etwas Besonderes für Behinderte zu tun. Das finde ich auch für den Diskurs, für den gesellschaftlichen wichtig, denn zurzeit wird häufig Inklusion mit Sonderpädagogik gleichgesetzt oder mit Behinderten. Inklusion ist eine andere Idee der Gemeinschaft, ist eine andere Idee, die sich auch gerade auf gute Schüler auswirkt. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, sonst komme ich in Anekdoten weiter, aber das kann ich dann sonst noch mal erzählen. So, jetzt komme ich auf Herrn Dyson, meinen Kollegen aus Manchester, und die haben große Untersuchungen gemacht, was fördert Inklusion in den Schulen. Das erste ist die Frage der Kultur. Gibt es eine Kultur, die Vielfalt stützt? Und bei den Untersuchungen, die wir machen, wo ich so durch die Schulen komme, häufig natürlich Gruppendiskussionen mit Schülern führe, mit Lehrern führe, zeigt sich, dass die Frage der Vielfalt eine ist, die häufig wenig diskutiert wird. Ich war gerade auch Gruppendiskussion mit Grundschülern und habe gesagt, diskutiert ihr im Unterricht darüber, dass ihr alle verschieden seid? Und dann sagten die, nee, machen wir nicht. Ich habe gesagt, wieso sollen wir das? Ja, ich habe gesagt, also ihr kommt doch eure Eltern oder Großeltern kommen aus unterschiedlichen Ländern. Ihr könnt unterschiedliche Sprachen. Ihr seid wahrscheinlich unterschiedlich gut, habt unterschiedliche Interessen. Ihr seid jung und Mädchen. Wird das eigentlich angesprochen? Nee, das wird nicht angesprochen. Und die nächste Frage war dann, würdet ihr das gerne? Und dann fingen die an, ja klar, das wäre ein Thema, was sie wirklich gerne umsetzen würden. Also die Idee, wie wird Vielfalt aufgegriffen? Ich habe Grundschullehrerinnen erlebt, die gesagt haben, das wollen wir gar nicht thematisieren, weil das stigmatisiert ja. stigmatisiert dann, wenn die Differenz negativ bewertet wird, anstatt Status gleich, dass man aus anderen Bereichen kommt, dass man Kompetenzen hat, der andere in diesem Bereich weniger, dass man Vielfalt wahrnimmt und Vielfalt etwas ist, was uns bereichert, das ist etwas, wie man es akzentuiert. In Kanada wird das in den inklusiven Schulen dauerhaft gemacht. Die Vielfalt ist ein Thema, was den Unterricht und die Schulgemeinde durchzieht. Ganz wichtiger Punkt. Und das ist die Frage, wie wertschätzen wir die Verschiedenheit, wie nehmen wir das wahr, wie gehen wir damit um? Der nächste Punkt, Leitung, Mitbestimmung. Es gibt eigentlich nur inklusive Schulen, wo auch die Schulleitung in gewisser Weise mitmacht bei der Inklusion. Wenn Sie Schulleitungen haben, die sagen, wollen wir nicht, haben Sie große Probleme. Weil es gibt zu viele Einflussmöglichkeiten, wo man dann Steine in den Weg legen kann. Das heißt, man muss eigentlich auch auf der Leitungsebene diese Ideen haben. Strukturen und Praktiken, das bezieht sich auf etwas wie, welche Strukturen sind notwendig, welche Praktiken, welche Unterrichtspraktiken sind notwendig. Das Spannende ist, es gibt nicht die inklusive Struktur und nicht die inklusive Praktik. Es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Was die verbindet ist, man lässt sich auf Heterogenität ein. Man macht das, ich weiß nicht, ob Sie John Hattie kennen, zurzeit sind alle Erziehungswissenschaftler von John Hattie begeistert, weil der Mann 800 Meta-Analysen über Effekte von Lernen nochmal analysiert hat und hat jetzt sozusagen die Top 10, was wirkt, herausgearbeitet. Und wenn etwas richtig wirkt, ist es, dass Lehrkräfte sehr individuell an den Kompetenzen der Schüler dran sind und den Schülern jeweils sozusagen in einer konkreten Interaktion zeigen können, was ist dein nächster Lernschritt, wo geht es hin. Also eine sehr enge Verknüpfung, ein zirkulärer Prozess zwischen der Wahrnehmung, wo sind die Schüler und wo muss ich sie hinbringen. Feedbackstrukturen sind immens wichtig. Und diese Verbindung ist etwas, was Strukturen und Praktiken in inklusiven Schulen auszeichnet. Das heißt, man macht nicht mehr Unterricht für alle, sondern Schüler arbeiten viel selbstständiger und Lehrer sind viel enger an den konkreten Lernprozessen der Schüler dran. Das zeigt sich dann, ob man Portfolios einsetzt, wie das zum Beispiel in Südtirol gemacht wird, ob man Lerntagebücher einsetzt. Das sind Fragen, die man überlegen kann, aber überall da geht es darum, und ich fand, Hattie hat das mal gut ausgedrückt, Lehrer müssen mindestens die Hälfte ihrer Zeit zuhören und die andere Hälfte nur reden, weil nur dann wissen sie, wo die Schüler stehen und nur dann können sie Angebote machen, die weiterhelfen. Und je mehr Lehrer den Unterricht managen, desto weniger sind sie an ihren Schülern dran. Das hat ja übrigens auch PISA gezeigt, Lehrer sind schlechte Diagnostiker. Das heißt, man wusste gar nicht, welche Schüler schlecht sind. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Sommerschule auch immer feststellen. Insgesamt ist man in den meisten Gruppen mit dieser Idee der Homogenisierung zu weit weg von der konkreten Lernentwicklung eines Schülers. Das hat dann was mit der Umstellung von Lehrtätigkeiten zu tun. So, den nächsten Punkt Kooperation komme ich gleich nochmal drauf. Unterstützung, Bildungspolitik und Verwaltung. Da ist Nordrhein-Westfalen ja nun schon weiter. Es gibt andere Bundesländer wie zum Beispiel Niedersachsen, da ist die Unterstützung schlechter, in Bayern auch. Aber es zeigt sich, es muss auch politisch gewollt sein, was hier passiert. Das hat wieder was mit einem gesellschaftlichen Diskurs zu tun. Wenn das ambivalent herübergebracht wird, hat das Schwierigkeiten. So, ich will jetzt auf die zwei Aspekte, die mir besonders am Herzen liegen, noch zum Abschluss eingehen. Was müssen Sie machen, wenn Sie inklusiver werden wollen? Der erste Punkt ist, Sie müssen Visionen entwickeln. Ich war gerade in Hamburg, da ist es ja immer so, wenn man in Hamburg davon spricht, sagen die immer, wir hatten mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt, wenn ich Visionen habe, gehe ich zum Arzt. Unsere empirischen Untersuchungen zeigen, wenn eine Schule keine Visionen hat, macht sie Inklusion schlecht. Das haben wir untersucht in Niedersachsen bei regionalen, integrativen regionalen Konzepten. Und wir haben dort drei Modelle von inklusiver Pädagogik festgestellt, unter gleichen ressourciellen Bedingungen, das heißt, Grundschulen haben sich bereit erklärt, Schüler mit Lernbeeinträchtigung, Verhaltensauffälligkeiten und Sprachbeeinträchtigung zu behalten. Dafür kriegen sie 2 Stunden sonderpädagogische Ressource pro Schulklasse pro Woche. Immens gering, immens gering. Aber es gab ganz unterschiedliche Umsetzungsformen. Es gab die sogenannte Integration durch Separation, da hat man ein striktes Pull-Out-System gemacht. Es gab keine Kooperation zwischen Sonderpädagogen und Regelschullehrern. Die Kinder wurden meistens rausgenommen, man machte mit denen Förderung, Kleingruppenförderung, brachte die wieder in den Unterricht zurück. Die Lehrkräfte waren mit dem Modell zufrieden, weil sie eigentlich weitermachen konnten wie bisher. Die Sonderpädagogen waren Experten, die haben Diagnostik und Einzelförderung oder Gruppenförderung gemacht und die Regelschullehrer haben gesagt, naja gut, die müssen sich dafür kümmern, dass diese Kinder besser werden, das sind dann auch deren Kinder, wir machen die anderen. Dann hatten wir das chaotische Modell. Das chaotische Modell zeichnet sich dadurch aus, dass an der Schule überhaupt keine Idee davon herrschte, was bedeutet es eigentlich, inklusiv zu werden. Das war dann so, die Sonderpädagogen kommen montags dahin, die Schule hat sich ja entschieden, an dem Modell teilzunehmen. Und Frau Müller in der 1b sagt, ja, nehmen Sie mal Jacqueline und Murat raus, mit denen können Sie dann da irgendwo Förderunterricht machen und bringen Sie zurück. Aber in meinen Unterricht kommen Sie nicht rein. Kollegin B sagt, na klar, jetzt können wir immer zusammen Unterricht machen. Wir entwickeln das gemeinsam, super. Also Sie können jederzeit mit mir zusammenarbeiten, hat aber auch nur 2 Stunden. Und die Schulleitung hatte vorher gesagt, 2 Stunden pro Klasse, pro Woche, so viel gehen Sie da rein. War die natürlich auch frustriert. Also das Modell zeichnete sich durch eine völlige Unstrukturiertheit aus. Die Leute waren sehr unzufrieden, die Sonderpädagogen wie die Regelschullehrer. Und dann haben wir ein Modell gefunden, also ein Eckfallmodell, wo dann sich paradigmatisch andere hinter zusammengruppieren. Und dieses Modell kennzeichnet sich dadurch, dass die Schulen, bevor überhaupt die Umsetzung da war, sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, was bedeutet es, wenn wir inklusiver werden wollen? Und sie haben im Rahmen von Leitbildentwicklung überlegt, was bedeutet das für unseres Zusammenarbeiten der Lehrkräfte, was bedeutet das für Unterrichtsgestaltung etc. Ich will mal ein Beispiel einer solchen Schule auflegen. Das ist ein Ergebnis eines solchen Leitbildentwicklungsprozesses, den ich eben als Vision beschreibe, wo sich Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinen Schule hingesetzt haben und gesagt haben, was müssen wir tun, um wirklich inklusiver werden zu können. Die nennen es noch integrativer. Und da sieht man, und das finde ich ganz wichtig, die Gesamtverantwortung für alle Kinder liegt bei der Grundschule. Die Idee, wir sind verantwortlich, wir haben die Verantwortung für alle Kinder. Gemeinsam mit den Lehrkräften, Sonderpädagogen, Grundschullehrkräften, die da sind. Und das zieht sich ein bisschen durch. Ähnlich macht man es in New Brunswick. Beliefs and Principles. New Brunswick ist ein relativ inklusiver Bezirk in Kanada. Kanada ist nicht flächendeckend inklusiv, aber New Brunswick ist relativ inklusiv. Und die sprechen von Beliefs and Principles. Die haben sich zusammengesetzt und gesagt, es gibt bestimmte Grundlagen, die unser pädagogisches Handeln fundieren. Und auf die einigen wir uns. Ein wichtiger Punkt, um inklusiver zu werden. Der nächste Punkt ist kollegiale Kooperation. Ich würde mal sagen, ich kenne keine einzige inklusive Schule, die funktioniert, an der nicht Kooperation unter den Lehrkräften stattfindet. Wir wissen auch aus Schuluntersuchungen, dass Schulen, in denen Lehrkräfte kooperieren, bessere Schulen sind. Das ist ganz schön. Es gibt da 2 etwas neue Untersuchungen. John Hattie hat etwas Ähnliches herausgefunden, wo sich zeigt, Schulen, wo Lehrer kooperieren, sind bessere Schulen in der Hinsicht, dass sie schwächere Schüler besser fördern, dass sie die Differenz zwischen guten und schlechten Schülern minimieren, dass sozusagen für alle Schüler dadurch eine bessere Lernsituation ist und dass gerade benachteiligte Schülerinnen und Schüler höhere Lernstandards erreichen als an anderen Schulen. Und das ist etwas Spannendes. Ja, Kooperation scheint auch ein wichtiger Punkt zu sein, um die Lernbedingungen von Schülerinnen und Schülern zu verbessern. Ganz spannend finde ich, dass auch gerade im Aargau, wo ich unterwegs bin, die haben sehr stark auf diesen Ansatz gesetzt, der ganze Kanton Aargau, die haben gesagt, wenn wir inklusiver werden wollen, müssen wir das über die Kooperation der Lehrkräfte machen. Und die haben die sogenannten professionelle Lerngemeinschaften eingeführt. Professionelle Lerngemeinschaften, das heißt, Lehrkräfte arbeiten zusammen in einem Team, Sonderpädagogen und Regelschullehrer. Die Sonderpädagogen sind den Schulen fest zugewiesen, das heißt, sie switchen nicht ständig dahin. Und das haben wir in allen, zum Beispiel in als ich hier durchs Land gefahren bin für die Gutachtenerstellung, all die Lehrkräfte, die immer nur als Besucher an die Regelschulen kommen, mit der sonderpädagogischen Kompetenz, haben kaum Effekt auf Unterrichtsentwicklung. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen in Hannover zu Fragen der Zusammenarbeit, Kooperation von Lehrkräften und die Effekte, die sich dann für den Unterricht ergeben. Und es zeigt sich, die Qualität des gemeinsamen Unterrichts, wenn Sonderpädagogen und Regelschullehrkräfte in heterogenen Gruppen unterrichten, ist dadurch gekennzeichnet, wie gut die Kooperation außerhalb des Unterrichts ist. Das heißt, bereiten die den Unterricht vor? Reflektieren die den Unterricht? Wenn sie als Sonderpädagoge immer in den Unterricht reinfliegen, sitzen da hinten drin, haben den nicht mit vorbereitet, dann können sie eigentlich fast nichts anderes machen als Flüster- oder Schäferhundpädagogik. Das führt dann in einigen Stellen, also es hat Lehrkräfte bei meinen Gruppendiskussionen hier in Nordrhein-Westfalen gegeben, die gesagt haben, ja, was soll der denn? Ich mache Physik, der hat Kunst studiert, ist Sonderpädagoge, der kapiert doch gar nicht, was ich da sage. Dem habe ich erstmal verboten, in meinem Unterricht zu sprechen. Das hat es wirklich gegeben. Das ist jetzt O-Ton einer Gruppendiskussion. Und darüber gibt es auch einen Deprofessionalisierungseffekt von Sonderpädagogen. Sonderpädagogen können nur effektiv werden, wenn sie in Teamstrukturen eingebaut sind. Da noch ein Aspekt, den ich ganz spannend finde aus dem Kanton Aargau. Da ist herausgekommen, dass solche Teams mindestens 3 Jahre zusammenarbeiten müssen. Warum? Im ersten Jahr sind solche Teams Arbeitsteams. Das heißt, die tauschen Material aus. Die sagen, ach, hast du das mal vorbereitet? Was hast du für eine Idee? Ist also auf so einer Ebene von Materialaustausch. Die nächste Stufe ist die sogenannte Entwicklungsstufe. Die fangen an, gemeinsam Unterricht zu entwickeln und zu überlegen, wie können wir das machen? Mit einigen Teams in Hannover bin ich so weit. Die haben dann gesagt, gut, Ressourcenzuweisung sind 2 Stunden, aber wir machen das mal anders. Bei uns ist das so, dass die Sonderpädagogen in Teams sind, wir teamen uns und dadurch, dass die sonderpädagogische Ressource geringer ist, ist der Sonderpädagoge dann projektartig, zum Beispiel 3 Wochen in der Klasse, dann 3 Wochen in der, aber er ist bei allen Unterrichtsvorbereitungen, die im Team gemeinsam im 1., 2. oder 5. Jahr gemacht werden, dabei. Und das zeigt sich, dass es Effekte auf Unterrichtsentwicklung hat. Da fängt man an, Unterricht gemeinsam zu entwickeln und die Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Und die nächste Stufe, die man ausmachen konnte, ist die sogenannte Qualitätsstufe. Das heißt, man entwickelt nicht nur, sondern Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer fangen an, die Qualität zu messen, wie gut sie unterrichten. Und das ist ja auch das, was Hattie zum Beispiel beschreibt, Visible Learning. Das heißt, Lehrer werden sensibel für das, was ankommt von ihrem Unterrichten. Also der Job des Lehrers ist nicht nur, ich erzähle denen was und dann müssen sie es ja auch kapieren, sondern der Job ist zu kapieren, haben die es kapiert oder haben sie es nicht kapiert. Das heißt, die Lehrkräfte sind dran. Sie nehmen wahr, ob das wirkt, was sie tun oder nicht wirkt. Und genau das sind Prozesse, wo sie dann auf eine Qualitätsdimensionsstufe kommen. Und das ist die Stufe, wo inklusive Entwicklung an Schulen richtig losgeht. Geht, würde ich mal sagen. So, und jetzt, ich glaube, ich bin jetzt langsam am Ende meiner Zeit. Kooperation ist auch etwas, wie viel Zeit habe ich noch oder bin ich schon drüber? Geht noch? Okay, dann mache ich jetzt noch Kooperation, das zeigt sich auch, wenn Inklusion stattfindet, dann wird es Schülerinnen und Schüler geben, aus meiner Sicht, oder ich fange mal anders an, ich kenne keinen einzigen Schulbezirk oder keine einzige Bildungslandschaft, wo auch immer, wo 100% aller Schüler inkludiert werden. Und fast immer sind es Schüler mit schweren Verhaltensauffälligkeiten, die nicht inkludierbar sind. Und jetzt ist die Frage, separiert man die dauerhaft oder nicht? Mein Vorschlag in meinem Gutachten für NRW war, dass man so etwas wie Einheiten, therapeutisch-pädagogische Einheiten schafft, wo diese Schüler vielleicht im Bereich von 6 bis 9 Monaten in einem therapeutischen Setting eigentlich gefördert werden, sodass sie dann auch wieder in die Regelschule zurückkommen. Denn ein hoher Teil der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten kann man sehr wohl an der Regelschule unterrichten, aber durchaus nicht alle zu jeder Zeit. Das heißt, es wird Unterstützungssysteme geben. Und ein entscheidender anderer Punkt ist, wenn Sie Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten haben, dann kommen Sie auch nicht nur mit schulischen Maßnahmen weiter, sondern schwere Verhaltensauffälligkeiten sind kontextbezogen, die haben was mit familiären Entwicklungen zu tun, mit Umfeldbedingungen. Das heißt, Sie müssen Familie und Schule viel enger zusammenführen. Und das mit den Begriffen hier, die kommen entweder aus englischen oder deutschen Sprachkontexten, aber ich will auf einen Begriff eingehen von der Zeit, das ist das District Multidisciplinary Team, was man in Kanada findet. Und dort, wir finden es übrigens auch in Nordrhein-Westfalen, ich habe jetzt gerade eins kennengelernt, und dort arbeiten Vertreter der Jugendhilfe mit den Schulpädagogen zusammen und man hat gemeinsame Orientierung. Welche Unterstützung braucht die Familie? Was braucht das Kind außerhalb der Schule an Unterstützung? Was können wir in der Schule machen? Sodass es eine viel stärkere gemeinsame Orientierung gibt, die über die Schule hinausgeht. Und dazu muss man bestimmte Institutionen zusammenführen. Und bisher ist Jugendhilfe und Schule, ich habe früher immer gesagt, der natürliche Feind des Lehrers ist der Sozialpädagoge, die Sozialpädagogin, aber das ist etwas, wo man, das ist heute auch, hat sich ein bisschen überlebt, also es gibt schon deutlich mehr Zusammenarbeit. Ich kenne jetzt schon die ersten kooperativen, wo die in kooperativen Teamberatungen zusammen sind, in Nordrhein-Westfalen, wo es eben darum geht, wie kann man diese Strukturen näher zusammenführen und wie kann man diese Ressourcen gemeinsam nutzen und so zu Netzwerkideen kommen der Förderung und nicht nur für Schule oder für die Familie, weil das zusammengeführt werden muss. Also das bedeutet, wir müssen für bestimmte Schülerinnen und Schüler sicherlich passagier auch bestimmte therapeutische Einheiten vorhalten. Ich sage, da gehören dann Kinder- und Jugendpsychiatrie dazu, da gehört Kinderpsychotherapie dazu, Sonderpädagogen dazu. Wir sind jetzt dabei, mit einer Schule für Erziehungshilfe in Hannover, Nähe von Hannover, mir fällt es ja ordentlich ein, da sind die auf dem Weg, da sind wir da dran, ob sich da was entwickelt, wie wir das umsetzen können. Das heißt, mit einem ganz klaren therapeutischen Auftrag die Rückschulung der Schüler in die allgemeine Schule, sodass sie nicht dauerhaft extern beschult werden. Aber das ist so ein Punkt Kooperation nach außen. Der andere Punkt Kooperation nach außen ist Ressourcen. Viele Ressourcen für eine inklusive Schule sind nicht in der Schule, sondern außerhalb der Schule. Und die muss man erkennen, die muss man nutzen. Es gab, glaube ich, mal in Nordrhein-Westfalen einen Schulrat, der dafür eine Beförderungsstelle ausgeschrieben hat an seiner Schule. Ressourcennutzung außerhalb der Schule. Also wie kann man Netzwerkarbeit machen? Das ist ein wichtiger Punkt auch für inklusive Schulen. So, Unterricht in inklusiven Klassen. Das mache ich heute ganz schnell, weil das ist ein ganz großes Thema. Und da können wir ganz lange noch drüber diskutieren. Ich will zwei Dinge sagen, die mir auffallen, die ich ganz spannend finde. Kooperativer Gruppenunterricht. Das ist etwas, wo es mehr um mehr geht als, wissen Sie wahrscheinlich alle, aber Jigsaw-Modelle, wo Sie dann kooperativen Gruppenunterricht haben, wo Schüler bewusst in heterogene Gruppen zusammengesetzt werden und jeder Schüler innerhalb dieser heterogenen Gruppe einen spezifischen Auftrag hat, den er als Experte in diese Gruppe einbringt. Und dann gibt es Expertengruppen und dann treffen die sich alle Experten aus den verschiedenen Gruppen, kommen dann wieder in ihre Arbeitsgruppe. Ich habe das erste Mal in den 80er Jahren in Israel gesehen. Dort hat man das mitentwickelt in Amerika und Israel, weil man kulturelle Vielfalt hatte, Juden aus aller Welt, und die wollte man zusammenführen. Und man hat herausgefunden, wenn man Kinder in kooperativen Strukturen miteinander arbeiten lässt, wo jeder wichtig ist für das Gruppenergebnis, gibt es einen positiven Effekt für alle Schüler, sowohl leistungsmäßig als auch Wahrnehmung der anderen, als auch Selbstwahrnehmung. Also ein, wie ich finde, didaktisches Modell, was durchschlagend ist. Lernlandschaften ist so ein weiteres Modell, wo Teams anfangen zu sagen, wir entwickeln Lernlandschaften. Es gibt eine schöne Lernlandschaft, dargestellt in der Zeitschrift, die ich gleich noch zeige, in meinem Werbeblock. Da haben wir dann diesen Bereich, zum Beispiel Lernlandschaft Gedichte, wo sich Lehrkräfte zusammengesetzt haben und gesagt, wie können sich Kinder dem Thema Gedichte nähern, und haben ganz verschiedene Facetten dargestellt. Und die Lehrkraft ist dann da, dass die Schüler berät, wo könntest du einsteigen, was wäre dein nächster Schritt? Und solche Lernlandschaften, in denen Schüler sozusagen dieses Multi-Level-Curriculum. Schüler können auf unterschiedlichen Ebenen andocken und sind nicht mehr dazu verpflichtet auf einer Ebene. Das ist etwas, was zumindest didaktisch, finde ich, ganz spannende Entwicklungen sind. Jetzt kommt der Werbeblock. Ich verdiene da nichts dran, weil ich habe die Zeitschriften zwar herausgegeben, aber verdienen tut der Verlag da dran. Ich gebe dann immer alle Rechte ab. Und es gibt dieses Heft Inklusion, Lernchancen. Da ist zum Beispiel auch so eine Lernlandschaft von Herrn Steinert dargestellt. Herr Steinert war Schulleiter der Waldhofschule in Templin, hat einen deutschen Schulpreis gekriegt und ist eine der Schulen, die früher Sonderschule war, Förderschule für geistig Behinderte. Und der hat gesagt, machen wir doch unsere Schule inklusiv. Und der hat das hingekriegt. Das ist heute eine inklusive Schule. Und er hat gesagt, wir brauchen mindestens 50% Kinder, die nicht geistig behindert sind. Dann haben wir eine tolle Mischung und dann machen wir das. Kann sich heute nicht retten vor Anmeldung, aber er ist jetzt pensioniert. Die auf die Schulentwicklung setzen, sind für lernende Schule auf dem Weg zur inklusiven Schule. Können Sie vielleicht mal reingucken, da geht es um Schulentwicklungsaspekte, wenn es Sie denn interessiert. Und jetzt, das darf ich noch nicht sagen. Ich lasse den Werbeblock noch lang. Ich will noch einen Abschlusssatz sagen, weil mir der wichtig ist. Und das finde ich ganz spannend. Und da will ich auf die Forschungsergebnisse von Alan Dyson eingehen. Alan Dyson mit seinem Team in England, die haben circa 30 Schulen analysiert, die sich auf den Weg zur Inklusion gemacht haben. Und 15 dieser Schulen, ungefähr die Hälfte, waren sehr kritisch eingestellt. Also wollen wir wirklich Inklusion, mehr schwierige Schüler, ist das der Weg, den wir gehen wollen? Die anderen 15 waren sehr enthusiastisch. Charismatische Schulleitung, engagiertes Kollegium, wir wollen inklusiv werden. Die Schulen, die kritisch eingestellt waren, haben gesagt, wir wollen besser werden für die Schüler, die wir haben. Und wir wollen es als Schulentwicklungsprozess einführen, dass wir genauer wahrnehmen, wie wir besser werden können für die Schüler, die da sind. Also Minimierung von Diskriminierung. Nach 3 Jahren hat man die Schulen wieder untersucht und sie waren ziemlich ähnlich. Es gab keine großen signifikanten Unterschiede. Und das ist für mich dieser Punkt, der mutmachend ist. Wenn Sie wirklich Inklusion wollen, dann brauchen Sie nicht auf bessere Ressourcen warten, die müssen wir einfordern von der Politik, klar. Aber jeder und jede kann morgen anfangen zu überlegen, wo werde ich besser und wo minimiere ich Diskriminierung. Und dann ist, wenn ich diesen Weg einschlage, ist der Grundstein gelegt für eine inklusive Entwicklung an Schulen. Da muss man nicht diese große Fahne Inklusion an die Schule hängen, sondern die Fahne, die dran gehängt werden muss, ist, wir wollen für unsere Schüler besser werden und wir wollen wahrnehmen, wo wir Kinder ausgrenzen und diskriminieren. Und wenn wir uns da auf den Weg machen, dann, glaube ich, reden wir vielleicht nicht mehr 30 Jahre drüber, sondern kommen wirklich etwas weiter auf dem Weg zur Inklusion. Ich bin am Ende meiner Ausführung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, die ich jetzt etwas strapaziert habe, glaube ich. Dankeschön.
Vielen Vielen Dank, Herr Professor Werning. Langanhaltender Applaus sollte Ihnen klar machen, dass wir Ihnen gerne zugehört haben und es vielleicht sogar auch noch ein bisschen länger tun wollen. Mit meinem Blick auf die Uhr und meinem Blick auf Frau Mackensen, wir hätten jetzt so gut 10 Minuten noch, um noch ein bisschen Nachfragen und Diskussionen zuzulassen. Ich glaube, man muss sich jetzt so ein bisschen wachrütteln nach dem, was Sie uns alles erzählt haben.
Ich habe alle in den Schlaf geredet hier.
Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe keinen, der schläft und was ich so atmosphärisch wahrgenommen habe, nicht. Ich möchte Ihnen wirklich die Gelegenheit geben, jetzt noch Fragen zu stellen oder vielleicht auch etwas, was Sie besonders berührt hat, was Sie besonders genervt hat. Haben Sie Widerspruch? Sagen Sie, Werning, geh nach Hause. Gibt es da etwas, was Sie drängt, jetzt einfach mit Herrn Werning noch zu besprechen, weil er jetzt noch da ist? Hat etwas sich verändert? Nicht alle durften sich auf die Skala stellen, aber vielleicht manche haben es getan. Hat sich etwas verändert bei Ihnen? Jetzt ist es wieder der jetzt als erster die Hand hebt, der kriegt einen extra Applaus. Das ist doch mal eine Herausforderung.
Gibt's, das macht die Sache noch schwerer.
Aber was?
Sie lassen mich hängen hier.
Ah, da gibt es. Nein, da. Gut, Barbara möchte keinen. Also, ich kenne Barbara, darum darf ich die duzen. Aber sie hat eine Frage. Ich gebe dir mal das Mikro.
Ja, vielen Dank. Sie haben uns bombardiert mit tollen Ideen, haben rund um die Welt Ideale uns vorgestellt. Und da können wir eigentlich alle nur brennen für Inklusion. Was mich hier vor Ort so ein bisschen wieder ablöscht, ist die Frage der praktischen Umsetzung. Zum einen bin ich der Ansicht, dass Integration nicht der Vorläufer von Inklusion ist, weil Integration hat immer gemeint, wir haben unser System, unser schön spezifiziertes, dreigliedriges und pressen da die Kinder rein. Inklusion meint ja was anderes. Wir haben die Kinder in ihrer ganzen Heterogenität und wir verändern das System. Das ist nur eine Verständnisfrage für mich. Also ich würde das nicht als Fortläufer sehen, sondern als qualitativen Unterschied. Dann ist meine Frage, Sie haben gesagt, Inklusion funktioniert in den Köpfen und sie funktioniert nur dann, wenn eine Schulgemeinde sie trägt. Jetzt haben wir hier eine Schulgemeinde mit großen Schulen, mit 1500 Schülern und mehr, mit Lehrern über 100 in einem Lehrerkollegium, in ganz unterschiedlichen Lehrerausbildungen und in ganz unterschiedlicher Profession. Es gibt noch welche, die kennen den Frontalunterricht und es gibt welche, die kommen mit neuen Inspirationen von der Uni. Wir haben mehrheitlich mehr als 30 Schüler in einer Klasse und haben keinen Kartenraum, der manchmal nicht schlecht wäre.
Wir haben jetzt Computerräume.
Wie auch immer. Wie kriege ich das jetzt alles hin? Das wird gar nicht morgen sein, das wird nicht in der nächsten Generation sein, denke ich. Das wird Generationen brauchen, weil Generationen mitgenommen werden müssen auf den Weg, um offen zu sein für Inklusion. Wo fange ich da einfach an? Ich glaube, da steht man vor einem Riesenberg. Was tut sich in Lehrerausbildung? Nimmt die Rücksicht darauf? Was mache ich mit dem Schüler, der schon längst den Salto kann vom 5 Meter, der aber warten muss, bis der vom Rand auch da oben ist? Und das ist ja nicht nur in Sport, wo der warten muss. Hat er immer Lust auf die Expertenrolle?
Mhm. Ja. Jetzt muss ich mir die Fragen mitschreiben.
Und wie viel Inklusion verträgt eine Klasse? So. Können in einer Klasse von 30 Kindern Lernbehinderte, Sehbehinderte, Verhaltensauffällige, wie geht das?
Ja.
Dankeschön.
Okay, also ich versuche jetzt mal abzuarbeiten und dann sagen Sie mir, welche Frage ich vergessen habe. Die erste ist Inklusion, Integration, was qualitativ anderes. Da könnte man lange drüber diskutieren. Es gibt viele Integrationsbefürworter, die damals schon mit Integration das Gleiche meinten wie heute mit Inklusion. Was Sie sagen ist aus meiner Sicht völlig richtig. Der große Unterschied ist, dass man aufhört, in diesen Gruppen zu denken, sondern Inklusion etwas ist, wo man sagt, eigentlich sind alle willkommen und wir machen nicht die Gruppe der Lernbehinderten mehr oder die Gruppe der Migrantenkinder oder so etwas, sondern es geht darum, die Vielfalt wertzuschätzen und anzuerkennen. Wenn Sie die Strukturfrage stellen, dann haben Sie alle Bildungspolitiker gegen sich. Ich glaube, wirkliche Inklusion schafft man nur in einem wirklich inklusiven System und das kann letztlich nur ein Gesamtschulsystem sein, wenn man wirklich inklusiv arbeiten will. Und dann auch ein Gesamtschulsystem, was nicht innerhalb der Gesamtschule wieder dreigliedrige Systeme abbildet. Ja? Und da gibt es, ich meine, ich habe einige Zeit ja an der Laborschule Bielefeld geforscht. Es gibt Gesamtschulen, die das ja so machen. Die Laborschule Bielefeld ist ein Beispiel. Es gibt keine bezogene Gruppierung innerhalb des Gesamtschulsystems. Wir wissen, auch jetzt zitiere ich wieder John Hattie, ein Tracking, das heißt die Zusammenführung von guten, mittleren und schlechten Schülern in solchen Tracks in Schulen, wie man das in Gesamtschulen macht, hat negative Effekte auf die Lernentwicklung. Das heißt, es ist auch unsinnig. Wenn man das wirklich will und wenn man wirklich Inklusion will, dann muss man diese Umstellung hinkriegen. Es gibt wenig Schulbezirke auf der Welt, wo das klappt, weil wir sind auch gesellschaftlich in einem Verteilungskampf. Eltern wollen, gerade Eltern wie Sie und ich, also Eltern, die die Zukunft ihrer Kinder über Bildung sichern wollen, haben ein Interesse, für ihre Kinder immer das Beste zu wollen. Und sie meinen, das Beste ist, wenn man sie weghält von den benachteiligten Kindern. Das ist eine Idee. Und da müssen wir natürlich wahrscheinlich stärker gegen ankämpfen. Aber es gibt ermutigende Bedingungen. Ich war vor kurzem in der Bank eingeladen, nicht vor kurzem, auch etwas her, habe mit dem Bankvorstand diskutiert. Ich wusste gar nicht, warum die mich haben wollten. Und es ging um Inklusion. Und dann sagten die, wir haben zwei Fragen. Das erste ist, wir glauben, dass dieses Einteilen in gute, schlechte Schüler im deutschen Schulsystem einen Standortnachteil erzeugt, weil die Ausbildung unterhalb des Gymnasiums ist nicht mehr anschlussfähig im nachschulischen Sektor. Das fand ich ganz spannend. Ein anderer Vorstand sagte zu mir, mein Sohn geht aufs Gymnasium. Der kriegt mal eine Spitzenposition, gehe ich auch von aus, und der kennt nur Gymnasiasten. Der wird aber irgendwann in dieser Position, die er hat, Entscheidungen für Menschen treffen, deren Lebenskontext er überhaupt nie kennengelernt hat. Und wollen wir das gesellschaftlich? Und das war jetzt kein Vertreter der Sonderpädagogik oder so, das war ein Bankvorstand. Also das heißt, die Diskussion zieht sich da durch und das macht mir wiederum Mut. Und man muss aufpassen, dass man durch sozusagen diese egoistische Positionierung von Kindern, wo man die Idee hat, das täte den Kindern gut, was wir wissen, dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass das auch gesellschaftlich negative Effekte hat. Der nächste Punkt, wo fangen Sie morgen an? Ich will das nochmal wiederholen. Mein Punkt, morgen anzufangen wäre, dass Sie nicht anfangen, was ist jetzt die inklusive Schule, sondern morgen anfangen, wo können wir konkret an unserer Schule, in unserem Arbeitskontext besser werden mit den Schülern, die wir haben. Und dann wirkt sich das aus. Dann fängt man an, warum trennen wir sie? Das habe ich an Schulen gesehen, die dann aufgehört haben, Tracking zu machen. Also mit Gesamtschulen, mit denen ich gearbeitet habe, die gesagt haben, ja, warum machen wir Erweiterungs- und Grundkurse? Wir packen die Schüler zusammen, wir nutzen die Heterogenität. Dann gibt es Grundschulen, die mit Kindergärten anfangen und sagen, wir wollen, es gibt Kindergärten, die führen dann so etwas ein wie ein Talentportfolio, wo die Kinder von Anfang an reinschreiben, was kann ich gut? Und das Erste, was die Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule von diesen Kindern mitkriegen, ist, dass die Kinder mit ihrem Talentportfolio dahin kommen. Und die Lehrkräfte merken, das kann es gut, da ist es Experte, das nehme ich, und das nehme ich in den Unterricht auf. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen, Interessenentwicklung von Kindern, 2 Jahre vor Schulbeginn, 2 Jahre nach Schulbeginn. Interessenentwicklung, das ist toll im Kindergarten. Und dann befragen wir Grundschullehrer und die sagen, haben wir keine Zeit zu. Wir müssen, dass die lesen und schreiben lernen. Und alle müssen ja am Ende des ersten Jahres die Buchstaben kennen. Interessen können wir nicht berücksichtigen. Das geht vielleicht später mal. Da fangen jetzt erste Grundschulen an und sagen, warum verquickt man nicht Lesen lernen mit Interessen der Schüler und nimmt die Ressourcen auf? Also solche Prozesse. Ich glaube, man muss aufhören, die Inklusion so als riesige Fahne vor sich herzutragen. Die Inklusion fängt Schrittchen für Schrittchen an, wenn man anfängt zu gucken, wo werden wir besser, wo diskriminieren wir weniger und wie können wir allen Schülern, auch dem auf dem 5-Meter-Turm mit dem Salto, gerechter werden. Weil Inklusion heißt nicht, wir warten auf den, der am Beckenrand steht und das erste Mal reinspringt. Inklusion heißt, der hat das Recht, genau da zu lernen, wo er steht, und der auf dem 5-Meter, mit dem gehe ich die nächste Woche auf den 10-Meter. Ja, das ist Inklusion, das ist leistungsorientierte Pädagogik der Vielfalt und nicht, wir warten auf jeden. Das hat nichts mit Inklusion zu tun aus meiner Sicht, das muss man ganz deutlich sehen. Und jetzt habe ich irgendwas vergessen? Okay, danke.
Nee, es war schon ganz gut. Wie können wir anfangen? Gibt es Fragen, die sich daran anschließen? Das ist, glaube ich, die Herausforderung jetzt mit dem, was Sie, ja, mit den vielen Forschungen, die Sie machen, mit den vielen Studien, die Sie kennen, mit den empirischen Beobachtungen, haben Sie viele, viele Ideen, viele, viele Beispiele, wie man es machen kann. Aber wenn alle Sie morgen als Pragmatiker zurückgehen in Ihren Kontext, da wo Sie herkommen, fragen sich, was nehme ich denn jetzt mit von gestern? Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also kleine Schritte. Sie haben gesagt, nicht die große Fahne der Inklusion an die Schule hängen. Haben Sie eine laute Stimme oder soll ich zu Ihnen kommen? Ich komme zu Ihnen.
Was ich gerne fragen würde oder was mir durch den Kopf geht, ist, Resümee ist für mich Vielfalt als Chance und Inklusion fängt in den Köpfen an. Mhm. Und dann frage ich mich einfach, in welchen Köpfen fängt Inklusion an? In den Köpfen, in allen Köpfen in der Gesellschaft. Und das, was ich wahrnehme, privat, beruflich, gibt es hier jetzt natürlich viele, die sich auch schon an den Brennpol sozusagen stellen. Da nehme ich wahr, Vielfalt als Chance, da sind wir ganz weit davon entfernt, dass das so erkannt wird, dass das so erlebt wird, dass das so gedacht wird, gefühlt wird. Und ich habe ein Kind am Gymnasium und ein Kind an der Laborschule. Das Kind am Gymnasium war auch früher an der Laborschule. Das heißt, vom Konzept her haben die beide ein inklusives oder jedenfalls ja eigentlich ein Schulsystem, was ich schon 30 Jahre auf diesen Weg gemacht hat, kennengelernt. Und ich kriege an den Kindern selber trotzdem mit ihrer Erfahrung, und zwar im Moment in beiden Schulsystemen ist, es gibt einen hohen Konkurrenzdruck, auch an so einer Schule wie an der Laborschule. Es gibt, was die Kinder angeht, eine ganz starke Beschäftigung damit, ich will eigentlich nicht anders sein als die anderen. Ja? Gleichzeitig, und das ist natürlich eine psychologische Fragestellung, ich möchte einzigartig sein, ich möchte mich eigentlich auch abheben. Und das ist für mich die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich auch eine psychologische, ist das, was wir uns vorstellen, Vielfalt als Chance und was damit verbunden ist, trägt das in dieser Gesellschaft, so wie sie aufgebaut ist, nicht nur in dem differenzierenden Schulsystem, wie wir es jetzt haben, sondern trägt das überhaupt? Ist das eine Idee, die wir als Menschen, wie wir gestrickt sind und mit der Gesellschaft, wie wir sie haben, langfristig leben können? Also das ist jetzt eine ganz große Frage, aber trotzdem ist das eine, die mich beschäftigt, wenn ich mich zum Beispiel frage, wo stelle ich mich hin auf der Linie? So.
Ja, also ich sag mal, ich bin ja nur ein Bildungswissenschaftler und jetzt bin ich noch nicht mal Bildungsphilosoph, weil das geht ja schon weiter. Aber ich glaube, warum ist denn Inklusion zurzeit ein großes Thema? Warum lädt eine Bank einen Sonderpädagogen ein? Das war für mich so eine Frage, wo ich vielleicht auf einer ähnlichen Ebene war. Weil ich glaube, wir wissen oder es gibt sozusagen dieses Gefühl, dass die Gesellschaft immer vielfältiger wird und dass es Konfliktlinien in der Frage des Umgangs mit Vielfalt gibt. Und es ist die Frage, können wir uns erlauben, die Vielfalt nicht mehr wahrzunehmen, sie als Ressource zu nutzen, sondern versuchen, sie zu verdrängen? Das ist wahrscheinlich wirklich eine bildungsphilosophische Frage. Ich persönlich habe da meine Meinung und kann sie jetzt nicht, was Sie gesagt haben, ist ja Krappmann, balancierende Identität zwischen jeder so sein wie alle und ganz spezifisch. Aber Kinder lernen in der Kindertagesstätte, im Kindergarten, in der Grundschule immer weiter. Es gibt diese Vielfalt und manchmal wird sie verschwiegen und ich darf es gar nicht sagen, dass da eine Vielfalt ist. Es wird auch nicht gewertschätzt und das ist etwas, wo wir, glaube ich, ganz viel vertun und verspielen zurzeit gesellschaftlich. Und meine persönliche Entwicklung ist, wir können gar nicht mehr auf Inklusion verzichten, weil uns sonst die Gesellschaft um die Ohren fliegen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man auch nicht mehr hinter zurückfallen kann, egal wie man das vielleicht politisch begründen will, dass man weniger Vielfalt zulässt. Ich glaube, wir können uns das nicht mehr erlauben. Und das zeigt zum Beispiel Hans-Werner Sinn, Direktor des IFO-Instituts, dem man, weiß Gott, jetzt ja nicht irgendwie linksliberale Ideen nachsagen kann, hat mal gesagt, das dreigliedrige Schulsystem gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Die Handwerkskammer Baden-Württemberg hat gesagt, das dreigliedrige Schulsystem führt zu einem eklatanten Standortnachteil, weil wir durch die Trennung eine Bildungsbenachteiligung von großen Gruppen der Gesellschaft haben. All das zeigt, ich glaube, es gibt starke Tendenzen, das auszugrenzen oder nicht zu wollen, aber gesellschaftlich werden wir es uns nicht erlauben können. Und es ist die Frage, ob wir das eher mit gutem Mut machen und sagen, wir sind Gestalter der Umwelt. Das ist übrigens auch ein bisschen, was mir in Schweden Mut gemacht hat. Schweden hat durchaus auch dieses traditionelle Gruppendenken wie Deutschland. Also Swedish first ist auch so ein Satz. Also wir sprechen Schwedisch und keine anderen Sprachen in der Schule etc. Das Spannende ist, dass die Schule gesagt hat, wir sind die Schule für alle. Wir haben die Idee der Inklusion, eine Schule, die für alle Kinder, die hier leben, da ist, die sich so ein bisschen abgesetzt hat von der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich Spannungen. Ich habe ja vorher gesagt, man muss es zusammendenken. Also ich glaube nicht, dass man hinter die Idee der Vielfalt zurückfallen kann. Es ist die Frage, wie wollen wir sie gestalten? Und da müssen wir jetzt lernen. Und da haben Sie recht, das ist das, was Sie sagen. Konkurrenzdenken ist ganz groß. Wir haben die Schule auch unter einen immensen Konkurrenzdruck gesetzt. All das, was nach PISA passiert ist, ist, also ich sehe es in Niedersachsen ganz stark, ich weiß nicht, wie es in Nordrhein-Westfalen ist, die Kontrollsysteme sind maximal hochgefahren. und die Unterstützungssysteme sind runtergefahren. Man hat an den Unterstützungssystemen gespart und die Kontrollsysteme werden hochgefahren. Und das heißt, sie setzen die Schüler, dann kommt noch das G8 dazu, sie setzen die Schüler unter einen immensen Druck. Das heißt, die Idee, der Stärkere setzt sich durch und der muss es machen, ist sehr stark ins Schulsystem reingegangen. Und die Idee, Schola, Muße in der Schule, auch Muße zu haben, sich zu entwickeln, ist zurückgegangen. Und wenn ich mir jetzt angucke, was bei PISA ständig gemessen wird, ist, es verändert sich gar nicht viel. Also wir haben seit über 10 Jahren PISA und so richtig verändert sich nicht viel. Also gibt es so ein bisschen Veränderungen, aber richtig durchschlagend nicht. Und man wird sich fragen, ob diese starke Implementierung der Idee der Konkurrenz, der Standardagenda, wirklich eine Bildungsverbesserung der Menschen mit sich bringt. Die heimlichen PISA-Gewinner sind Südtirol. Südtirol arbeitet ohne Noten, mit Portfolioarbeit bis hin zur Sekundarstufe 2 und inklusiv. Und ohne Italiener. Da hört die Inklusion auf. Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Also immer, wenn ich eingeladen werde, werde ich immer nur vom deutschen Schulsystem eingeladen da. Die haben ja völlig getrennte Strukturen. Die deutschen Lehrer kriegen aber eine Lohnerhöhung, wenn sie Italienisch können. Aber die lernen es nicht. Vielen.
Frau Beuhahn, Schulleiterin der Bitte? Zu Breuhahn, fehlt dir doch glatt an R. Ist ja eine schöne lange Reihe. Und moderiert wird es von Frau Becker und Frau Ostermeier. Ich habe das kopiert. Paste and copy, hat nicht funktioniert. Sorry, tut mir leid. So, jetzt sehen Sie eine lange Reihe. Sie wissen gleich, in welche Klasse Sie sich einschulen werden. Ich komme nachher rum, wir spielen Mäuschen. Auch Frau Mackensen wird sich unterwegs ein bisschen umgucken. Wir kommen immer wieder rein, denn nachher, am Nachmittag, werden wir es ja auswerten. Wir werden Bausteine beschriften, Bausteine finden oder auch nicht, aus dem Weg räumen, Meilensteine legen, wir werden sehen. Jetzt wünsche ich uns allen, Ihnen allen eine schöne Mittagspause, gute Gespräche, nochmal so ein bisschen sacken lassen, was wir auf den Weg bekommen haben. Und wir sehen uns um 14 Uhr wieder, ne? 14 Uhr!